Liebe Menschen da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Orky Cool trifft, dem Format hier bei Orky Cool, in dem ich, Darmstadt, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch treffen darf. Und ihr werdet euch fragen, zum Plausch? Erstens, wer benutzte noch dieses mittelalterliche Wort? Und zweitens, wieso, weshalb, warum, worüber wird geplauscht? Ich möchte euch Antworten geben. Erstens, Plausch ist ein wundervolles Wort. Ich benutze es hier in diesem Rahmen seit 6 Jahren und werde niemals damit aufhören. Zweitens, gut, dass ihr fragt. Euch steht ein hochinteressantes Gespräch mit einer hochinteressanten Persönlichkeit bevor. Mick Prinz, Projektleiter des Good Gaming Support, der jetzt einigen schwierigen Monaten entgegenblicken muss. Bevor wir dazu aber kommen, ganz kurz gönne ich mir ausnahmsweise einen ganz kleinen Rückblick, ausnahmsweise. Und zwar auf den jetzt zu diesem Zeitpunkt zurückliegenden Freitag, vorgestern quasi. Denn da erschien eine ganz besondere Folge, frei verfügbar hier im Universum von Orky Cool, nämlich eine neue Folge Orky Cool packt aus und Hardcore Hörerinnen und Hörer wissen dann schon, eieieiei, da ging es wohl um irgendetwas hinter oder vor den Kulissen dieses Podcasts, denn bei Orky Cool packt aus, berichte ich, wenn es was zu berichten gibt, von Dingen, die irgendwas mit diesem Podcast-Projekt zu tun haben. Und so war es jetzt auch vorgestern der Fall. Und weil es so wichtig war und auch so fundamental, was ich dort erzählt habe, will ich hier nur ganz kurz einen Hinweis darauf abgeben. Hört euch diese Folge an, wenn ihr erfahren wollt, was sich alles bewegt und weiterentwickelt in der Welt von Orky Cool. Falls ihr das aber nicht tut, möchte ich euch erstens vorwurfsvoll angucken und zweitens in einem Satz sagen, was auf euch zukommt ab sofort, nämlich eine Art Paradigmenwechsel. Orky Cool gibt es jetzt schon seit über 6 Jahren, hat sich über diese Zeit ein Füllhorn an Podcast-Formaten angehäuft. Es waren am Ende 14. Und das ist zum einen ganz wundervoll gewesen, weil die Abwechslung gigantisch war. Jede Woche rotierten die Formate durch. Auf der anderen Seite aber mehrten sich auch die Hinweise von neuen Hörerinnen und Hörern, wie schwer es ist, da durchzublicken, ein Verständnis zu entwickeln für die verschiedenen Formate und was sie eigentlich so tun und auch ein Verständnis dafür zu entwickeln. Und das ist das Wichtigste, wofür Orky Cool eigentlich steht bei über 14 recht unterschiedlichen Formaten. Und all das habe ich zum Anlass genommen, mich zurückzuziehen, viele, viele Stunden zu investieren und ein neues Podcast-Konzept für Orky Cool aus dem Boden zu stampfen. Das ist jetzt nur die Kurzvariante. Wie gesagt, hört euch diese Podcast-Folge mal an. Orky Cool packt aus. Und dieses neue Konzept führt dazu, dass heute in meinem Gespräch mit meinem Gast Mick Prinz sich ein Thema herauskristallisiert hat, ein ganz besonderes Thema, das die kommende Podcast-Woche inspirieren wird als übergeordnetes Thema. Alle Podcasts, die nächste Woche erscheinen, haben irgendwie irgendetwas mit diesem Thema zu tun. Zum einen Okimyt am Montag und zum anderen, und das ist etwas Neues, eine ganz große, umfangreiche Sendung am Mittwoch, in der ich mehrere Gäste nacheinander begrüßen werde, um mit ihnen dieses Thema der Woche von allen möglichen Seiten aus zu beleuchten. Und so läuft das jetzt jede Woche. Es gibt immer ein neues Oberthema. Es gibt Sendungen. Es gibt natürlich auch ein Wiederhören mit den Menschen aus meinem Team. Da verändert sich gar nichts. Ich möchte nicht zu weit ausholen für alle, die diesen Podcast schon kennen. Hört euch das einfach an oder vielleicht sogar noch besser, lasst es einfach auf euch zukommen. Vertraut mir, ich habe mir da was Tolles überlegt und das erste Feedback aus der Community legt mir nahe, jawohl, das war jetzt schon nicht ganz verkehrt, was er sich da überlegt hat. So, also, mein Gast heute, Mick Prinz. Projektleiter des Good Gaming Support, der ein paar, wie ich schon sagte, anstrengende Monate nicht nur hinter sich, sondern wahrscheinlich auch noch vor sich hat. Worum geht's? Good Gaming Support ist ein Mix aus Beratungsangebot, Weiterbildungsmöglichkeit und Auskunftsstelle für Menschen, für Betroffene, die sich mit dem Themenfeld Hass und oder Rechtsextremismus in der Spielewelt auseinandersetzen müssen oder wollen. Diese Menschen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, sind ganz unterschiedliche, nämlich Schulklassen, Behörden, Museen, Einzelpersonen, aber auch Entwicklerteams aus der Spielebranche, die zu Mick und seinem Team gehen und zum Beispiel sagen, hey, wir möchten ein Spiel entwickeln über Rechtsextremismus in Deutschland in den 90er Jahren. Wir haben aber ein bisschen Sorge, dass wir da vielleicht in Fettnäpfchen treten. Wir haben vielleicht auch ein bisschen Sorge davor, wie die Reaktion aus der Community aussehen könnte. Und wir haben vielleicht auch Angst davor, dass uns Nazis plötzlich vors Haus kommen und bedrohen, wenn wir so ein Spiel machen. Könnt ihr uns helfen? Und McPrinz und sein Team sind darin geschult, genau diesen Fragen Antworten zu geben und die Menschen zu unterstützen in ihren Aktivitäten, in ihren Schulungen, in ihren Workshops und so weiter und so fort. Als wir uns zuletzt gehört haben, McPrinz und ich, war es das Jahr 2022. Da war er schon mal hier zu Gast bei OKCOOL trifft und da rollte gerade ganz frisch Good Gaming, Well Played Democracy an, das im Dezember 24 etwa dann überging in Good Gaming Support. Das war so eine Art, wenn man so möchte, Vorgängerprojekt. Und dieses Good Gaming Support, das ist ein Projektarm der Amadeo Antonio Stiftung und hat sich über die letzten Jahre zu einem ganz stark nachgefragten Angebot entwickelt. All diese Menschen, all diese Gruppen, die sich bei Mick und seinem Team melden, füllen seinen Kalender von vorne bis hinten aus. Es ist ein Angebot, das erfolgreich ist und seine Arbeit erledigt. Und jetzt kommt es zu einer Überraschung. Übrigens nicht nur für euch da draußen nach dieser Anmoderation, sondern auch damals für Mick vor einigen Wochen, als er davon erfahren hat. Dieses Angebot, der Good Gaming Support, soll vorzeitig enden, obwohl er so gut angenommen wird. Und verantwortlich für dieses womöglich vorzeitige Ende ist die schwarz-rote Bundesregierung. Die hat eigentlich dieses Projekt bis Ende 2028 durchfinanziert und geplant, als Teil des Bundesprogramms Demokratie lebt. Jetzt aber kam es zu der Meldung, dass das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend auf Anfrage der Bundestagsabgeordneten Andrea Lübcke Folgendes gesagt hat. Ich zitiere: Das Projekt Good Gaming Support der Amadeo Antonio Stiftung endet, ebenso wie die übrigen Innovationsprojekte sowie die Projekte der Programmebene Entwicklung einer bundeszentralen Infrastruktur zum Ende des Jahres 2026. Zitat Ende. So. Und über diese Neuigkeit konnte sich Mick und sein Team nur wundern und auch ärgern, denn, das wird er in unserem Gespräch erzählen, kommuniziert wurde diese Entscheidung aus der Politik gegenüber dem Projektteam nicht. Zumindest nicht auf eine Art und Weise, wie man sie sich eigentlich wünschen würde. So. Und jetzt stehen wir also vor dieser Situation. Wir haben ein seit Jahren aktives und hervorragend von allen möglichen Seiten angenommenes Angebot, das sich dreht um Aufklärung und Unterstützung rund um Hass, Hate Speech und Rechtsextremismus in der Spielewelt. Und wir haben auf der anderen Seite eine Bundesregierung, die offenbar dieses Projekt vorzeitig einstellen möchte, eine Prüfung des Angebots vorsieht und dann vielleicht gegebenenfalls in Zukunft ein neues eigenes Angebot aufbauen möchte. Das ist verwirrend, das klingt seltsam, es ist komisch, man kratzt sich am Kopf. Und genau das haben wir in unserem Gespräch gemeinsam getan. Ich habe McPrinz gefragt, was ist denn los? Wie kann das sein? Wie kann es zu diesem Schritt kommen? Wie soll es weitergehen? Ist schon alles vorbei oder gibt es noch Hoffnung? Und wir sprechen außerdem eingehend über das, was Good Gaming Support bisher schon geleistet hat, um uns allen mal vor Augen zu führen, weil mir war das auch nicht klar, ehrlich gesagt, wie etabliert dieses Angebot längst ist, von wie vielen Menschen, auch unterschiedlichen Gruppen das Angebot angenommen wird und wie sehr wir alle davon profitieren, dass es so etwas wie Good Gaming Support gibt. Könnt ihr euch darauf einstellen? Hochinteressantes Gespräch. Das mögliche Schicksal von Good Gaming Support, also das mögliche Aus dieses Angebots, ist ein, wie ich finde, frustrierendes Beispiel dafür, wie die Bundesregierung und die Politik im Allgemeinen durch ihr Eingreifen wirklich sinnvolle Angebote einreißt und potenziell einen Schaden anrichten kann, der nur in Teilen wieder rückgängig gemacht werden kann. Und dieses Gespräch mit McPrinz stimmte mich sehr nachdenklich und brachte mich auf die Frage, an welchen Stellen eigentlich noch die Bundesregierung in der Welt der Spiele mitmischt, von Fördergeldern mal abgesehen. Und diese Frage führte mich zu einer ganz spannenden Institution in meiner Recherche, von der wahrscheinlich die meisten von uns schon mal gehört haben, aber sicher nicht alle wissen, wie aktiv diese Institution in der Spielebranche mitmischt. Und zwar die Bundeszentrale für politische Bildung. Die BPB veranstaltet schon seit Jahren Game Jams, unterstützt die Entwicklung neuer Spielkonzepte und hat erst ganz kürzlich zum allerersten Mal in ihrer Geschichte eine große Ausschreibung für eine aufwendige Spieleentwicklung gestartet, an der am Ende rund 40 Entwicklerteams teilgenommen haben. Und schließlich bekam dann in diesem, ich nenne es mal Wettbewerb, den Zuschlag das Berliner Entwicklerstudio Paint Bucket Games, die man zum Beispiel von ihrem Nazi-Widerstandsspiel Through the Darkest of Times kennen dürfte. Und das Team unter Leitung von Jörg Friedrich entwickelt nun dank dieses Zuschlags in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale ein Spiel mit dem Titel Soko 1977, das uns, Achtung festhalten, als Polizeikräfte inmitten des deutschen Herbsts Terrorzellen ausheben lässt, und zwar inszeniert als Roguelite. So. Der Titel soll 2027 erscheinen, aber ich konnte jetzt schon Gameplay-Material mir ansehen und mit Jörg Friedrich über dieses Spiel sprechen. Außerdem habe ich Dr. Felix Zimmermann gewinnen können zu einem Interview, der bei der Bundeszentrale für politische Bildung arbeitet und diese Ausschreibung organisiert und ausgewertet hat. Und er erklärt mir, warum die Bundeszentrale für politische Bildung überhaupt so aktiv in der Spielebranche ist und wie genau so eine Ausschreibung eigentlich funktioniert. Und diese beiden Gespräche, liebe Hörerinnen und Hörer, erscheine nächste Woche am Mittwoch als Teil der großen Mittwochsendung, in der ich die Aktivitäten der Bundeszentrale für politische Bildung und der Bundesregierung in der Spielebranche mal genauer unter die Lupe nehmen werde. Und wer Bock auf Spielempfehlungen hat, die explizit irgendwas mit Politik zu tun haben und, ich verspreche, nicht tröge oder trocken sind, dann könnt ihr euch auf morgen freuen. Bei Alchemyt habe ich nicht nur die neuesten Releases der Woche für euch bereitgestellt, sondern werde euch auch Politik-Games empfehlen, die halt wirklich auch gut sind und gleichzeitig zu wenig Leute kennen und spielen. Diese Sendung Alchemyt und die Mittwochsendung steht zur Verfügung für alle Supporter von OrkiCool. Für 4,90 Euro seid ihr dabei, wenn ihr ein Jahresabo abschließt. Da steckt so vieles drin. Ich kann euch nur beknien und sagen, das ist eine gute Entscheidung, wenn ihr das macht. Ab sofort, auch nach dieser Woche, wird es weiterhin vertiefende Mittwochsendungen geben, wie diese, die ich gerade skizziert habe. So etwas gibt es da draußen sonst nicht. Den Link zum Steady-Abonnement findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Mick Prinz und mir über das mögliche Ende eines so wichtigen Angebots namens Good Gaming Support. Also, wir setzen an, Mick, bei einer Stelle in deiner Biografie, von der ich ehrlich wirklich nicht weiß, wie es dazu gekommen ist. Deswegen kann ich mit einer aufrichtigen Neugier fragen. Vielleicht hast du es mir aber auch schon mal erzählt bei einem unserer zahlreichen In-Persona-Treffen und dann habe ich es einfach vergessen. Es tut mir leid. Aber erstmal, um das zu verstehen, wie bist du geworden Projektleiter des Projekts Good Gaming Support? Wie kam das überhaupt zustande? Wie bist du in dem Laden gelandet an genau dieser Stelle? Kannst du uns das mal erzählen?
Das kann ich auf jeden Fall. Tatsächlich bin ich jetzt seit über 10 Jahren in diesem ganzen Laden, also in der Amadeo-Antonio-Stiftung, und mache da jetzt seit über 7 Jahren, ich weiß gerade gar nicht genau, Dinge zum Thema Gaming und Rechtsextremismus. Und erstmal in der ganzen Stiftung bin ich, glaube ich, gelandet, weil ich mich einfach damals in der Uni und auch ehrlicherweise schon vor der Uni recht viel mit Rechtsextremismus beschäftigt habe und vor allem in der Uni so meinen Schwerpunkt auch darauf gelegt habe. Und da kommt man halt an diesem ganzen Laden nicht vorbei. Das ist halt eben eine NGO, die sich sehr viel mit Entwicklung in der extrem Rechten beschäftigt, auch so mit neuen in Anführungszeichen digitalen Entwicklungen. Und irgendwie hatte ich die immer so auf dem Radar und dachte so, boah, da mal jemand zu landen wäre ganz schön cool. Und dann habe ich da 2016 ein Praktikum gemacht, ursprünglich in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, und habe mich da scheinbar ganz okay angestellt und habe dann danach quasi so ein wissenschaftlicher Mitarbeiter in ein Jobangebot bekommen und habe das dann auch erstmal angenommen. Bin nach Berlin gezogen, wo ich während jetzt im Praktikum war, und habe dann da angefangen zu arbeiten in so ganz verschiedenen Projekten, viel so zum allgemeinen Thema Hass im Internet, Shitstorm-Management und so weiter und so fort. Aber habe immer gesagt, ey Leute, ich zocke ja auch voll viel und da passiert auch eine ganze Menge Mist. Und dann war 2019, dann ist so Christchurch passiert, der Anschlag in Neuseeland, da gab es Halle und irgendwelche ekligen Killerspielcoins von Horst Seehofer, die durch den Raum flogen.
Gamergate ja auch in dem Zeitraum.
Gamergate war genau schon ein paar Jahre vor meinem Start in der Stiftung, also 14, 15 war ja quasi Gamergate so sehr präsent, aber danach, und ja, ehrlicherweise auch immer noch irgendwie immer wieder ein Thema. Und genau, dann habe ich 2020 so mein erstes Projekt zum Thema Gaming und Rechtsextremismus gestartet, weil ich halt gesagt habe, ey Leute, da müssen wir auch mal drauf schauen, das passiert zu wenig und das passiert mir auch zu wenig differenziert. Entweder gibt's die Leute, die sagen, boah, das sind ja alles irgendwie, ist ja alles ganz schlimm da im Gaming, das ist ja furchtbar. Oder es gibt die Leute, die sagen, hey, welches Problem, da gibt's doch gar nichts. Und ich habe versucht, so ein bisschen, blöd gesagt, in die Mitte zu gehen und zu sagen, ja, surprise, surprise, natürlich gibt's Neonazis, die zocken, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich auf Steam einlogge und 25 PNs von irgendwelchen Rechtsextremen in meinen Postfächern habe, die sagen, ey, komm mal in unsere Telegram-Gruppe. So ist ja auch nicht. Und deswegen habe ich versucht, eben mit dem Projekt so einen möglichst differenzierten Step zu machen und hoffe auch, dass es ab und zu gelingt.
War das dieses Projekt Good Gaming, Well Played Democracy, von dem du sprichst?
Das war das erste, genau. Das war das, was wir 2020 gestartet haben. Da haben wir, glaube ich, vor Jahren schon mal zugequatscht und ich habe dir ein bisschen was erzählt.
2022 warst du zu Gast bei mir zuletzt.
So lange ist es her.
So lange ist es her.
Wahnsinn. Und danach haben wir uns in der Kloschlange auf dem Deutschen Computerspielpreis getroffen.
Das wollte ich nicht erzählen, aber es ist okay. Die Leute dürfen es wissen.
Sie dürfen erfahren, dass wir Harndrang haben. Das ist in Ordnung.
Ja, sehr gut. Bisher habe ich es ja verborgen, aber jetzt wissen es die Leute. Na gut.
Ist es raus. Es ist bei mir leider auch eins dieser Probleme. Nee, genau. Das war das erste große Gaming-Projekt, was dann auch bis Ende 24 lief und dann hatte ich das Glück, dass wir quasi das Ganze nochmal weiterentwickeln konnten. Wir gucken konnten, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert. Und dann 2025 haben wir dann Good Gaming Support angefangen, beziehungsweise ich habe das primär angefangen und dann wundervolle Kolleginnen in mein Team geholt und mit denen wuppen wir das jetzt gerade.
Wenn man so wollte, könnte man sagen, das ist vielleicht das Nachfolgeprojekt, das dann 2025 Anfang gestartet ist, du nickst, ja.
Im Mai ist es gestartet, also mit ein bisschen Verspätung, genau, es hat so ein bisschen die Best-Practice-Geschichten sich aus dem Projekt geholt, also dass wir gesagt haben, ja klar, wir müssen mit Behörden quatschen, wir müssen mit PolitikerInnen über das Thema quatschen, wir dürfen aber auch irgendwie SozialarbeiterInnen nicht vergessen, LehrerInnen nicht vergessen und müssen irgendwie auch viel stärker so in die Orte gehen, was wir bei Good Gaming oder Play Democracy auch viel gemacht haben, ist zu schauen, wie gut können wir mit Content-Creatorinnen zusammenarbeiten. Das haben wir dann nochmal so ein bisschen stärker systematisiert im neuen Projekt und haben vor allem auch gesagt, ey, wir wollen auch eine Beratungsstelle anbieten für Menschen, die halt irgendwie ein Problem haben mit Hass im Gaming, weil es gibt diese Beratungsstellen noch nicht. Es gibt so wundervolle Orte wie HateAid, die halt Menschen ganz grundsätzlich beraten, wenn du irgendwie Mist im Internet abbekommst und irgendwie Support brauchst, aber es gibt das halt noch nicht so dezidiert für Gaming-Themen. Und gerade so SpielentwicklerInnen haben uns in den letzten Monaten auch vor Projektstart super oft kontaktiert und haben gesagt, ey, wir haben ja was vor oder wir sind gerade dabei, was zu machen und merken, es gibt extrem viel Gegenwind. Oder auch irgendwie die Lehrerin, die uns dann anhaut und sagt, ey, wir haben hier in der Schule irgendwie SchülerInnen, die reden über Themen, ich habe keine Ahnung davon, ich brauche da aber auch mal ein bisschen Support. Also wir unterstützen ganz verschiedene Menschen oder Content-Creatorinnen, die sich da bei uns melden und sagen, ich habe eine Formatidee, aber habt da ein bisschen Bammel vor, könnt ihr mir ein bisschen Background-Infos geben? Oder könnt ihr mir mit mir mal über mein Konzept schauen oder so? Und das machen wir dann auch gerne. Also das heißt, wir haben halt diese Beratungsstelle geschaffen, um ganz verschiedene Menschen aus der Games-Branche, GamerInnen, SpielentwicklerInnen, aber halt eben auch Behörden, Plattformen, so ein bisschen zu sensibilisieren, was man machen kann und dass man auch gar nicht so alleine sein muss mit dem ganzen Scheiß.
Wir kommen gleich nochmal zu euren Angeboten im Detail. Die sortiert ihr ja auf eurer Webseite in drei großen Säulen. Zum einen Analyse und Hintergrundinformationen, dann Weiterbildung und Qualifizierung und schließlich Beratung und Unterstützung. Dazu kommen wir gleich nochmal. Vorher nochmal eine ganz kurze Frage voreingeschoben, weil du hast das in so einem Nebensatz gesagt und so macht man das ja eigentlich auch normalerweise, aber Ich ahne, da steckt nochmal ein interessanter Blick auch auf dich als Person drin. Und zwar, du hast vorhin so im Nebensatz, wie gesagt, du wolltest dann bei dieser Stiftung anfangen, weil du das für interessant hältst, was die machen und dich interessiert dieses gesamte Themengeflecht, Politik, Spiele und alles dazwischen und drumherum. Die große Frage ist, Mick, warum eigentlich? Also es gibt ja ganz viele Menschen da draußen, dazu gehöre ja auch ich, die sich für dieses Themengemengelage interessieren, aber die jetzt nicht auf die Idee kommen zu sagen, okay, ich gehe jetzt in eine Stiftung und ich engagiere mich zu diesem Thema. Was ist es? Liegt da irgendwo eine biografische Verflechtung bei dem Thema oder ist das anders zu erklären?
Also ich habe so eine ganz basic Erklärung. Die eine ist halt, dass ich in meiner Jugend auch mit so ein paar Nazis bei oder Neonazis bei mir im Ort einfach auch Probleme hatte. Es gab einfach irgendwie so, ich bin am Niederrhein aufgewachsen, in so einem kleinen beschaulichen Ort in der niederländischen Grenze und da gab es halt auch so die Leute, die, also ja, die Dorfneonazis, kann man einfach so sagen. Und mit denen bin ich halt öfter aneinander geraten, hatte da einfach auch meine Probleme und habe da halt gemerkt, ja scheiße, im Kleinen gibt's dieses Problem. Aber als dann quasi, und sorry, jetzt geht's so ein bisschen auf die Meta-Ebene, auf die größere Ebene, aber als dann so 2011 war es, als der NSU sich selbst enttarnt hat und deutlich wurde, es gibt leider auch wenig überraschend, aber halt ein riesiges Problem mit Rechtsterrorismus in Deutschland und halt auch gerade eine rechtsextreme Partei oder eine Partei, die sehr stark auch mit Rechtsextremen kokettiert, die wird gerade immer größer. Und das war für mich dann so ein bisschen der Anspruch zu sagen, ja, okay, ich muss mich auch stärker mit dem Thema beschäftigen. Und ich bin jetzt, ich weiß nicht, ob die Leute gerade ein Video offen haben oder ob sie nur meine Stimme hören. Deswegen, ich bin halt auch einfach eine Person, die wenig von Diskriminierung äußerlich betroffen ist. Und ich habe mir dann selber halt gesagt, ich möchte halt irgendwie eine Ally-Position einnehmen. Ich möchte halt irgendwie die Menschen supporten, unterstützen, die halt angegriffen werden von rechtsextremer Kackscheiße. Und ich möchte halt irgendwie versuchen, bestmöglich für die Menschen irgendwie mit einzustehen, weil, und das ist halt leider auch ein großes Problem in unserer Gesellschaft, einem weißen Cis-Mann eher geglaubt wird als manchen anderen Menschen leider immer noch. Das hängt sehr vom Kontext ab, aber es gibt immer noch Kontexte, wo ich mit meinen Privilegien einfach es leider halt leichter habe. Und deswegen wollte ich sozusagen diese Privilegien auch nutzen, um halt auf Mist hinzuweisen, an Mist zu arbeiten, und habe mich dann einfach sehr stark auf das Thema Rechtsextremismus fokussiert. Also am Anfang habe ich so ganz viel zu Verboten mir angeguckt, habe mich zum Beispiel viel mit dem NPD-Verbot beschäftigt. Meine Bachelorarbeit habe ich damals darüber geschrieben, dass so Neonazi-Kameradschaften in NRW verboten wurde, und ich habe mir angeguckt, ob das Ganze gut funktioniert hat. Surprise, hat's gar nicht so und hat auch nicht viel gebracht, und habe mich dann so viel mit in Anführungszeichen staatliche Repression, Verbotsverfahren, wehrhafter Demokratie, um so ein paar Politikbegriffe einfach gerade mal so zu nennen, beschäftigt, und bin dann halt irgendwann abgebogen und habe mein Hobby Gaming mit diesem Politik-Fokus verbunden, und da bin ich jetzt.
Boah. Als du den Leuten in der Stiftung das auch nochmal angeregt vorgeschlagen hast, dass man auch diesen Schwerpunkt eben Spiel und Spielkultur mal in den Blick der Stiftungsarbeit rücken könnte, weißt du noch, wie die Leute darauf reagiert haben? War man da überrascht, dass das da auch so ein großes Themenfeld ist? Weil, die Frage stelle ich auch deswegen, wir wissen es beide, Spielerinnen und Spieler waren stellenweise überrascht, was da draußen alles so auf sich wartet. Letztens erst wieder für eine Recherche bin ich vorbeigesurft an der Steam-Gruppe der AfD, wo ich lache, weil es ist alles so, ist so absurd und befremdlich irgendwie. Also genau, nochmal zurück zur Frage, wie haben die Leute der Stiftung darauf reagiert, dass du, als du diese Welt eröffnet hast?
Ich musste das ordentlich pitchen. Also ich musste, glaube ich, schon deutlich machen, ey, es gibt hier ein großes Problem. Es hat leider geholfen, dass sehr offensichtlich nach Christchurch zum Beispiel der Attentäter auf Steam abgefeiert wurde. Also super große Scheiße, dass dieser Anschlag passiert, dass Menschen diese Person abfeiern. Aber zum Beispiel das hat mir in der Argumentation sehr geholfen, dass ich gesagt habe, hey, es gibt halt Gaming-Räume, da werden solche Menschen stark abgefeiert. Es gibt super wenig Gegenwind, die Plattform machen viel zu wenig. Das ist doch ein Thema. Dann hat Horst Seehofer mir leider auch geholfen, der halt irgendwie gesagt hat, und deshalb müssen wir die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen und halt diese Anfang Nullerjahre Killerspielkeule irgendwie entstaubt hat. Auch das hat mir geholfen zu sagen, ja Leute, wir wollen nicht in diese Fußstapfen treten, sondern wir wollen da halt differenziert drauf schauen. Also es gab Kolleginnen, denen war das super klar, dass es da ein Problem gibt, und die haben gesagt, geil, geh das an. Und bei anderen musste ich halt erstmal so ein bisschen, ja, wirklich Basic-Arbeit machen, musste Gaming auch erklären. Ich weiß noch, dass ich am Anfang in den Team-Meetings irgendwie Gaming-Kultur erstmal erklären musste und wie breit gefächert das ist. Und das musste ich in den letzten Jahren immer mal wieder machen. Das musste ich beispielsweise 2000, wann kam denn Hogwarts Legacy raus? 2022, 2023? Irgendwie dann.
Um diesen Drehjahr.
Genau, und da habe ich mich halt auch damit beschäftigt und mit J.K. Rowling vor allem. Und da weiß ich noch, dass ich auch da in der Stiftung wieder erneut dafür kämpfen musste, dass ich gesagt habe, ey, es ist voll wichtig, dass wir uns halt auch mit den politischen Debatten in der Gaming-Kultur beschäftigen. Und da gab es Kolleginnen von mir, die halt gesagt haben, ja, aber das ist doch nur so ein Spiel. Wo ich mir dachte, nee, so ist das jetzt halt auch nicht. Das ist eine riesige Debatte, die gerade losbricht. Da werden mega viele Menschen auch alleine gelassen. Da prallen gerade auch super viele starke Meinungen aufeinander. Wir sollten gucken, dass wir da auch reingehen und schauen, wie wir uns da positionieren wollen. Also am Anfang war es super schwer. Es gab auch am Anfang ganz oft Kolleginnen, die auf mich zukamen und meinten, Namik, was wird jetzt wieder gezockt? Und ich mir dachte, ey, ich zocke eigentlich leider so gut wie nie in der Arbeitszeit. Also faktisch zocke ich nie in der Arbeitszeit, aber das war halt immer so ein bisschen das Narrativ. So die, da ist jetzt dieses Gaming-Projekt, das sind so ein bisschen die Gaming-Nerds. Da hatte man echt noch ein bisschen den Stempel am Anfang weg. Das ist glücklicherweise ein bisschen aufgebrochen, weil das Thema Gaming mittlerweile, glaube ich, bei allen so angekommen ist, dass es halt ein auch saupolitisches Kulturgut ist und dass wir uns deswegen wenig überraschend halt auch damit beschäftigen müssen. Aber am Anfang war das auf jeden Fall kniffliger.
Wahnsinn. Also Wahnsinn zu hören, auch wie viel das dann doch auf deinen Schultern ruht, auch für dieses Thema sich stark zu machen, auch innerhalb der Stiftung und dafür ein Verständnis auch erstmal zu schaffen. Und das führt mich jetzt auf dem Weg zu dem konkreten Angebot des Projekts noch zu einer Frage. Wie viele Leute haben denn dich jetzt aus der Stiftung heraus unterstützt für all die Dinge, die dieses Projekt jetzt anbietet. Also hast du um dich herum, ich übertreibe jetzt mal, damit die Antwort leichter fällt, hast du um dich herum ein Team, sagen wir mal 25 Leute, die früh in einer Redaktion sitzen und sagen, da ist er wieder, herzlich willkommen, guten Morgen Mick, worum können wir uns heute kümmern? Oder sitzt du da eher alleine und rufst dann mal Leute aus der Stiftung an und sagst, hey, hat jemand Zeit, mich zu unterstützen für folgendes Unterfangen?
Ja, ich habe so eine Lagerhalle und da sitzen meine ganzen Leute, die monitoren und die gucken sich die ganze Zeit die Gaming-Plattform an. 700
ich wünschte,
Leute.
Nee, ich wünschte, das stimmt.
Wir sind leider ein sehr kleines Team, ein sehr, sehr kleines Team aus quasi 5 Menschen, die vor allem in diesem Projekt arbeiten. Und davon hast du dann 2 Leute, die tatsächlich viel monitoren, die sich durch die ekligsten Debatten wühlen, durch welche Terrormanifeste in Anführungszeichen oder eben auch durch irgendwelche super ekligen sexistischen Debatten, die sich irgendwelche Streams von Menschen angucken, die sehr viel Reichweite im Gaming haben, aber diese Reichweite für sehr problematische Dinge nutzen und sich über eine weibliche Figur in God of War aufregen. Das heißt, genau, ich habe 2 Leute, die so viel monitoren. Ich habe aber auch quasi Menschen, mit denen ich zusammen Bildungsarbeit mache. Wir erstellen Workshop-Konzepte, gehen halt auch irgendwie in Schulen, gehen in Einrichtungen in ganz Deutschland, sprechen mit SozialarbeiterInnen. Was ich halt auch viel mache, ist irgendwie mit PolitikerInnen quatschen, mit Behörden quatschen. Ich bin jetzt letztens, ich glaube, da hatten wir auch kurz Kontakt, weil wir da eigentlich schon eine Aufnahme geplant hatten, nach Malta geflogen und habe ich da mit so mehreren Menschen aus EU-Projekten getroffen und über das Thema gesprochen. Super spannendes Meeting, ehrlicherweise. Und genau, also wir sind 5 Leute im Team, davon beraten Menschen auch ganz dezidiert die Betroffenen, davon monitoren Leute und davon machen wir halt die Bildungsarbeit quasi.
Wenn ich zu dem Monitor nochmal nachfragen dürfte, wofür machen die das eigentlich? Ist das quasi eine Recherche, um mögliche Themen und Themenfelder zu identifizieren, wo ihr euch als Stiftung oder als Projekt in dem Fall drauf stützen könnt? Ist das eher ein Monitoring, um zu sagen, okay, da müssen wir mal eine Anzeige draufjagen, was hier passiert? Warum genau machen sie das?
Eher so das Monitoring, damit wir halt auch in der Bildungsarbeit halt Menschen irgendwie mit aktuellen Beispielen halt auch versorgen können, dass wir wirklich sagen können, hey, das sind gerade auch wirklich aktuelle Themen, über die solltest du Lehrerin XY vielleicht mal mit deinen Schülern quatschen oder vielleicht auch gerade nicht über dieses Thema in dem Rahmen sprechen. Das heißt, das Monitoring dient so ein bisschen als Grundlage für die Erstellung von Bildungsmaterialien. Das dient aber auch dazu, um beispielsweise mal auf eine Plattform oder einen Politiker zuzugehen und zu sagen, ey Leute, guckt mal, wir haben jetzt hier innerhalb von 4 Stunden 150 strafrechtlich relevante Beispiele auf Steam herausgesucht. Wir haben uns auch einfach mal angeguckt, wie die Plattform damit umgeht. Macht sie sehr wenig. Habt ihr euch nicht mal Bock, das mal anzugucken? Habt ihr nicht mal Bock zu gucken, ob da nicht irgendwie deutsche Gesetzgebung vielleicht doch mal stärker greifen sollte? Das heißt, es ist auch viel so Grundlage für die Arbeit mit so in Anführungszeichen, ich finde das Wort komisch, aber StakeholderInnen, also mit den Leuten, die halt immer so ein paar Hebel umlegen. Und es ist halt voll wichtig für die Beratungsarbeit, weil unsere BeraterInnen angesprochen werden von Leuten. Wir haben halt quasi einen Infokasten, wo Leute uns anhauen und sagen, hey, ich habe ein Problem, aber wir gehen auch selbst auf die Plattform. Und das Monitoring sagt dann zum Beispiel, hey, es gibt hier gerade eine Debatte um das Cover von GTA 6. Das ist hier vielleicht auf dem und dem Reddit interessant. Da sind jetzt nicht die Hardcore-Neonazis unterwegs, sondern irgendwelche reaktionären, toxischen Meinungen clashen da aufeinander. Da sind aber auch einige Leute, die cool dagegen halten. Lass uns da mal reingucken. Also das Monitoring ist so ein bisschen das Herzstück des Projektes, um Themen zu identifizieren und halt auch idealerweise Themen bei den richtigen Leuten anzustoßen.
Ja, auf eine Weise auch so eine Datengrundlage zu schaffen für dann so Gespräche, zum Beispiel mit Politikerinnen und Politikern, die dann sagen, ja, dann sag doch mal, was ist denn jetzt genau das Problem? Und dann vielleicht Leute, die nicht so sehr im Thema drin sind, so ein bisschen rudern müssen und sagen, na ja, es gibt auf Steam diese Gruppen und so weiter, aber ihr habt dann quasi das Material in der Hand und könnt genau sagen, guck mal hier, diese Aktivitäten finden statt. Ja, krass. Dann gucken wir doch mal jetzt konkret auf das, was ihr bisher alles so angeboten habt. Das sind, wie gesagt, diese 3 Säulen. Die erste, ich fange jetzt einfach mal so an, wie sie auf der Webseite präsentiert werden, dreht sie um dieses große Themenfeld an Analyse und Hintergrundinformationen, da werden auf der Webseite einige Ergebnisse versammelt, zum Beispiel die, ich nenne sie mal Bestandsaufnahme mit dem Titel Neue Gaming-Propaganda aus den Reihen der identitären Bewegung vom 31. Januar 2024 noch, also das ist dann wohl aus dem Vorgängerprojekt, nehme ich an, da geht es um Handlungsempfehlungen, vor allem im Umgang mit einem gewissen Spiel aus Österreich, das rechtsextreme Propaganda zeigt und verbreiten will. Es gibt einen Beitrag mit dem Titel Gamergate 2.0 Fragezeichen Hass gegen Streamerin vom vom 17. August 2023 sogar, wo Übergriffe versammelt und analysiert und eingeordnet werden. Dazu noch ergänzend Handreichen zum Thema Gaming und Online-Radikalisierung und Gaming und Rechtsextremismus, sogar in zwei Auflagen. Eine davon liegt hier auch bei mir im Zimmer. Die letzte von 2025, die Auflage. Erstmal, bevor ich weiterfrage, diese Übersicht, die ich hier angeboten habe, fehlen da Dinge?
Du lachst? Ja, ich lache ein bisschen, weil das unsere alte Website so ein bisschen ist. Also das ist unsere aktuelle Website, aber nicht der Auftritt, wo wir unsere aktuellen Sachen quasi raushauen. Oh. Wir haben im Mai war es, glaube ich, also vor ein paar Monaten, vor ein paar Wochen haben wir eine neue Seite gelauncht, good-gaming-support.de. Da kann man sich halt direkt quasi den Beratungslink abholen, aber da gibt's dann halt auch ganz viel so Wissenswertes zu aktuellen Artikeln. Also da haben wir dann zum Beispiel was zu Donald Trump und Gaming, wie das Weiße Haus die Gaming-Kultur instrumentalisiert. Oder wir haben auch mit verschiedenen Content-Creatorinnen wie Daniel Budimann oder Janina Hille oder Fabian Siegesmund so kleine Erklärvideos gemacht, wie man sich gegen Gaming und oder gegen Hass im Gaming wehren kann. Da gibt's aber auch super viele andere Artikel, wie auch zur Meldestruktur auf Steam. Also genau das, was du gerade gesagt hast, sind eher so die älteren Sachen aus dem alten Projekt. Für die neuen Sachen haben wir quasi einen neuen Ort gewählt.
Ich finde das ganz interessant, wenn ich da jetzt gerade drüber schaue auf dieses neue Angebot, der Schwerpunkt, und da korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch liege, scheint sich ja tatsächlich dann verlagert zu haben, weil was ich auf der neuen Webseite ganz prominent sehe, ist das, was auf der alten Webseite, auf dem alten Auftritt, eher so, ehrlich gesagt, sogar die dritte von drei Säulen war, nämlich das große Themenfeld Beratung und Unterstützung. Also in Kontakt zu treten mit euch, Fragen zu stellen, Hilfeleistung zu erbieten oder auch, wenn Recherchen anstehen, eure Hilfe einzufordern, dann können wir mal vielleicht kurz darüber schwenken, wie kam, oder erstmal vielleicht sogar die Zwischenfrage zu stellen. Stimmt denn dieser Eindruck von mir, dass ihr für euch identifiziert habt, diese Art von, wie es für mich immer auch ein bisschen aussah, fast schon monolithischen Beiträge, die voller Wissen und Erkenntnisse stecken, die man Leute in die Hand drückt, dass das gar nicht mehr euer eigentlich gewollter auch Schwerpunkt dann war?
Also sagen wir mal so, das ist, glaube ich, nicht mehr der Schwerpunkt, den wir so wollen in dieser Art und Weise. Ich glaube, das kann auf eine gewisse Art und Weise immer noch funktionieren. Ich glaube, zum Beispiel, wenn du jetzt in der Schule bist oder einen Workshop hast und da im Lehrerzimmer 20 Broschüren platzierst, kann das relativ viel Impact haben. Die können potenziell auch irgendwo verschwinden oder im Mülleimer landen, aber wenn die bei einigen LehrerInnen schon Hebel umlegen, ist es schon ganz schön cool. Oder wenn wir beispielsweise diese Publikation auch bei StreamerInnen platzieren oder bei PolitikerInnen, auch dann hat das irgendwie eine hohe Daseinsberechtigung. Aber wir haben so ein bisschen den Fokus. Ich will gar nicht sagen, dass der Beratungspunkt der zentral ist oder das ist gleichwertiger wie die anderen alle, aber der Beratungsaspekt war so ein bisschen der Neue von dem neuen Projekt. Also das war so ein bisschen so das innovative Neue, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen das Projekt auch weiterentwickeln und es gibt eben diese Beratungsstelle noch nicht und deswegen schaffen wir die jetzt. Und Beratung kann ja super viel bedeuten. Das kann halt bedeuten, dass sich irgendwie der Host von dem Discord-Server an uns wendet und sagt, ey, ich habe hier eine super eklige Diskussion, teilweise vielleicht auch mit meinen Mods, weiß nicht, wie ich damit umgehen kann. Helft mir mal, oder das kann der Streamer sein, der sagt, ey, ich habe ein Problem, könnt ihr mich irgendwie vermitteln? Das kann aber halt auch einfach die Lehrerin sein, die sagt, ey, ich brauche Hilfe in meiner Klasse, könnt ihr mal vorbeikommen? Und dann wird aus einer Beratung eher ein Workshop. Also ich würde sagen, die Sachen kannst du auch gar nicht so alleine betrachten, weil die hängen halt alle voll miteinander zusammen. Also es ist auch so, dass wir in unseren Team-Meetings aus allen Bereichen immer so ein bisschen erzählen und merken, ja, okay, natürlich sind die verzahnt und natürlich achtet die Beratung darauf, was das Monitoring gerade rausgefunden hat und das Monitoring achtet darauf, was die Beratungspraxis vielleicht braucht. Also das wirkt schon so sehr zusammen.
Spannend. Man kann euch erreichen über ein Kontaktformular zum einen oder man ruft einfach an, zumindest sehe ich hier Kontakttelefonnummern und ich sage mal in Anführungszeichen Öffnungszeiten, wann denn jemand am Telefon sitzen würde. Die Frage ist, wenn du uns das mal ein bisschen verraten kannst, wie gut wird das denn jetzt tatsächlich angenommen? Weil die Beispiele, die du genannt hast, die klingen ja wie aus dem Leben gegriffen, könnten aber natürlich auch Teil des Pitch-Konzeptes gewesen sein, wo ihr gesagt habt, okay, das ist der Idealfall. Weißt du, Lehrerinnen rufen an, Journalisten rufen an. Wie sieht das denn jetzt aus? Also auch hier wieder so ein Bild, klingelt ständig das Telefon in der Monitoring-Lagerhalle und ihr wisst gar nicht, wer sich zuerst kümmern soll? Oder ist es doch eher seltener, dass sich da Menschen melden?
Also was extrem viel passiert, sind wirklich so Workshop-Anfragen. Also, dass du halt wirklich so Anfragen hast für, hey, könnt ihr mal irgendwie vorbeikommen? Also, der Kalender ist jetzt schon einfach wirklich gut voll bis Ende des Jahres. Und da, also ist wirklich bei meinen Bildungsreferentinnen, bei den beiden und mir ist es so, dass wir echt gucken müssen, was wir dieses Jahr noch unterkriegen. Wir haben jetzt mal irgendwie ein bisschen Bestandsaufnahme gemacht im Team-Meeting und gesagt, okay, wo haben wir noch Puffer? Und dann war so, okay, in den 3 Wochen könnten wir noch mal ein paar Workshops, 2, 3 Workshops unterbringen, aber es ist schon wirklich knackig voll. Das heißt, als wir dieses Angebot im Mai öffentlich gemacht haben, war das vor allem die Anfragen, die wir bekommen haben. Hey, wir haben gesehen, das macht ihr jetzt. wir haben hier irgendwie ein Projekt Zocken gegen Rassismus. Wir wollen das irgendwie mit ein bisschen Expertise füllen. Könnt ihr das machen? Oder Schule XY oder Schule ohne Rassismus ist ja auch so ein sehr starker Verbund, der sich eben gegen Rassismus in der Schule einsetzt. Wir haben irgendwie hier eine Fortbildungsreihe. Könnt ihr vorbeikommen? Also das war ganz viel der Fall. So klassische Beratungsanfragen kamen eher tatsächlich aus der Branche von SpielentwicklerInnen. Die kamen weniger so von GamerInnen. Und das hat mich ein bisschen gewundert. Ich dachte, wenn wir das irgendwie öffentlicher machen, würden sich da mehr Leute melden. Das passiert ehrlicherweise super wenig. Es sind aber schon viele SpielentwicklerInnen, die sich mit Sorge an uns wenden, die anfangs vielleicht dann auch irgendwie eher so einen wirtschaftlichen Aspekt auch dabei sehen, dass sie sagen, ey, wir haben ein bisschen Angst, dass das Ganze auch irgendwie von so einem Shitstorm aufgefressen wird, wo aber daraus dann auf einmal eine total persönliche Beratung über individuelle Ängste entsteht und wo dann irgendwie auch über die Pflege vom eigenen Social-Media-Account gesprochen wird und dergleichen. Also so SpielentwicklerInnen, da merken wir, ist ein Riesenbedarf, da irgendwie Unterstützung abzuholen. Genau wie bei PädagogInnen, aber so die eigentliche Zielgruppe, wo wir gedacht haben, da kommt viel rein, GamerInnen, da ist es halt noch so ein bisschen verhalten. Ne? Da habe ich aber das Gefühl, dass immer dann, wenn wir irgendwie in Gaming-Communities darüber quatschen, mit der GameStar oder vielleicht jetzt auch mit dir, dass danach immer wieder gut was passiert. Also ich merke schon, viele Leute kennen das Angebot halt auch noch nicht so gut. Wir haben das halt versucht, meinte ich ja eben schon mit Buddy und mit Janina und Fabian, ein bisschen mehr publik auch zu machen. Aber ich habe schon das Gefühl, das muss auch noch mehr bei Leuten ankommen, weil das ist jetzt halt auch erst seit Mai in der Art und Weise am Start.
Spannend. Ich würde super gerne mal ein bisschen hinter die Kulissen dieser Workshops und auch der Beratung für die Entwicklerteams blicken. Das war vorher nicht abgesprochen, deswegen nimm dir gerne Zeit zum Nachdenken, vor allem, dass du auch nicht irgendwas verrätst, wo dann Leute von dir sagen, hey, weiß mal, du kannst jetzt nicht verraten, was wir in den Workshops machen, aber ist natürlich was Hochinteressantes. Ein bisschen konkreter wurdest du ja schon, aber um dann nochmal nachzufragen, ich formuliere es mal so. Gibt es dieses Jahr einen Workshop, der schon in deinem oder eurem Kalender drinsteht, für irgendwann in den nächsten Monaten, auf den du dich besonders freust, wo du sagst so, da richtig Bock drauf. Kannst du uns da, soweit du eben konkret werden kannst, mal sagen, wer hat diesen Workshop gebucht? Wer ist das? Und was wird da eigentlich geworkshoppt?
Ja, kann ich auf jeden Fall, weil ich eben noch ein Vorgespräch dazu hatte.
Ja, mega geil, sehr gut.
Nämlich mit den wundervollen Leuten von der Stiftung Digitale Spielekultur. Die
haben ein
neues Projekt, um Community ManagerInnen weiterzubilden. Und ich bin da jetzt im September mit dem Workshop am Start, sozusagen in Kooperation mit der Stiftung Digitale Spielekultur und spreche mit wahrscheinlich so 60, 70 ModeratorInnen von Twitch, Discord und Co. Über Rechtsextremismus und Gaming und wie man sich eben dagegen wehren kann. Das heißt, der Workshop wird dann so aufgebaut sein, dass ich am Anfang natürlich kurz ein paar Basics irgendwie vermittle, dass ich auch darauf eingehe, hey, wie groß ist denn jetzt eigentlich das Problem? Wo ist der Unterschied zwischen so toxischen Bubbles und rechtsextremen Bubbles? Wo überschneiden die sich auch? Ich mache das ganz gerne auch mit so einem kleinen Quiz, dass ich so in das Thema Politik und Gaming mit so einem Quiz einführe. Keine Ahnung, in welchem Spiel kann man das Attentat auf Donald Trump nachspielen? Und dann habe ich da so ein paar Beispiele und die Antwort ist, in fast allen kann man das Attentat auf Donald Trump nachspielen. Oder wie hoch ist der Anteil von weiblich gelesenen Menschen, die im Gaming schon angefeindet wurden? Da ist die Antwort halt 76%. Also mache halt immer so ein kleines Quiz, um in dieses ganze Thema Toxicity und Politik und Gaming einzuführen. Und dann gibt's halt den Problemaufriss, aber halt auch so ganz klassische Handlungsempfehlungen, dass wir Beispiele durchsprechen, dass wir uns angucken, hey, wir haben hier ein Szenario, wir sind gerade Moderator auf Twitch und vielleicht ist gerade unsere Streamerin verhaspelt sich gerade in komischen politischen Aussagen, die sie sich vielleicht gar nicht wiederfinden möchte. Wie kann ich da intervenieren? Oder wir haben hier eben die Situation auf Discord, dass irgendwie auf einmal 7 weirde Accounts versuchen, hier so ein bisschen den Ton anzugeben. Wie gehe ich damit um? Also versuche halt möglichst praxisnah an den Beispielen zu arbeiten, mit denen sie dann halt auch Community-ManagerInnen ja sich beschäftigen müssen. Und gerade auf den Workshop habe ich mega Bock, weil ich finde es halt immer cool, wenn ich nicht so die Ultra-Basics erklären muss. Wenn ich halt nicht das x-te Mal wieder erklären muss, das ist die Gaming-Kultur und in Deutschland spielen 59% der deutschen Videospiele. Und, weil da kann ich meine eigene Schallplatte nicht mehr hören. Das ist halt wirklich ein bisschen zäh.
Wenn noch jemand da draußen in der Welt mir erzählt oder ich im selben Raum bin, wenn jemand erzählt, dass die Spieleindustrie mittlerweile profitabler ist als Hollywood, also dann spring aus dem Fenster. Also egal wie dick verglast es ist, Dreifachverglasung, traue ich mir zu. Okay, das ist schon mal hochinteressant. Zum Beispiel Stiftung Digitale Spielekultur, da hast du es ja mit Leuten dann zu tun, also nehme ich jetzt einfach mal an, hoffe ich, die ja auch Interesse an dem Thema haben und auch dankbar sind für diese Expertise, die du und ihr da mitbringt. Hast du auch schon Erfahrung gesammelt rund um dieses Projekt mit Workshops, wo du in Konstellationen gelandet bist, wo du gemerkt hast, okay, der Organisator oder die Organisatorin hatte Bock, aber die anderen nicht. Klassisches Beispiel Schule. Ich habe jetzt keine Zahlen hier vorbereitet, aber man bekommt das ja mit in den Nachrichten und so. Vor allem dieses Jahr habe ich von ein, zwei dieser Schulparlamente gelesen, dass manche Schulen, weiterführende Schulen, so Wahlen veranstalten, wo es dann heißt, okay, wir stellen uns mal vor, wir kreieren einen Schulbundestag. Wie würdet ihr denn wählen? Wie sieht am Ende dann diese Parlamentszusammensetzung der Schule aus? Und da diese Wahlen, von denen man dann gelesen hat, waren ja so erschreckend, weil sehr viele Schülerinnen und Schüler der höheren Stufen AfD eben angegeben habe als Wahl. Und jetzt frage ich mich, wenn man in so eine Schule rankommt und dann einen Workshop hält auf Wunsch der Lehrer, zum Beispiel der Lehrerin, und du merkst, du hast ja aber mit einer Gruppe zu tun, die das entweder nicht ernst nimmt oder eher sogar noch fragt, wo ist denn das Problem an all diesen Dingen? Hattest du damit schon mal Erfahrung gesammelt?
Ich hatte letztens einen Doppelworkshop, also zwei Tage hintereinander, und da war es wirklich ein krasser Break, weil ich hatte eine Gruppe von Schülerinnen, die hatten mega Bock auf das Thema. Da hat man richtig gemerkt, die jauchzen eigentlich gerade danach, über ihre Erfahrung im Gaming zu sprechen. Das war voll geil. Also die haben halt dann auch so ganz viele so über StreamerInnen mit mir sprechen können, weil ich mich halt auch recht viel so mit diesen ganzen, ob toxisch oder nicht toxischen Menschen auf Twitch irgendwie beschäftige.
Welches Alter hatten die so, die Schülerinnen?
Die waren so 14, 15. Ja, und die hatten halt voll Bock, mit mir über irgendwie Creatorin zu sprechen, aber hatten teilweise auch schon eine ganz gute, differenzierte Meinung. Nicht alle, aber einige. Und da habe ich gemerkt, die hatten voll Bock. Und dann war so der nächste Tag und da waren dann halt so drei Viertel der Gruppe, die gesagt haben, nee, ich zock auch gar nicht, ich zock ab und zu mal FIFA so. Und ja, jetzt sind wir halt hier in diesem Thementag. Und da wird's halt echt knifflig, weil du dann auch merkst, die Leute sitzen da und haben weder Bock eigentlich über das Thema Gaming zu sprechen, aber das ist zum Glück eher die Seltenheit. Also die meisten Workshops, die ich mache, sind halt nicht diese aufgezwungenen, sondern freiwillige. Und wo dann auch Pädagoginnen sitzen. Aber auch da hatte schon Situationen, ich erinnere mich gerade an eine Schulleiterin tatsächlich, ich werde natürlich jetzt keinen Workshop-Namen nennen oder das auch nicht weiter auf die Person zuspitzen, aber die dann halt zum Beispiel im ersten Drittel dieses Workshops gesagt hat, also ich finde das gerade nicht gut, was sie sagen, sie wollen uns ja gerade so Gaming verkaufen. Und ich dachte mir, wie, ich möchte ihnen Gaming verkaufen, weil ich halt so, am Anfang starte ich immer mit so einem Blog, wo ich halt auch so, ich nenne das immer Gaming Goals, wo ich einfach so positive Aspekte der Gaming-Kultur aufführe. Irgendwie helfen Menschen, auch soziale Interaktionen zu finden, haben irgendwie auch einen starken Mehrwert auf die Bildungsarbeit. Es gibt coole Serious Games, mach halt einfach so ein paar Punkte auf. Gaming können irgendwie digitaler Kurzurlaub sein. Also mach halt immer so ein paar positive Blitzlichter so. Und dann hat sie mich halt unterbrochen und meinte, dass sie es gerade ganz furchtbar findet, wie sehr ich denn hier gerade das gefährliche Gaming als positiv darstelle. Und dann hat sie mir halt übelst diesen Workshop gecrashed. Und was da richtig gut war, da war dann auch irgendwie so ein jüngerer Typ dabei, der sie dann halt unterbrochen hat, gesagt hat, nee, das stimmt total. Also auch in der Pandemie war ich super isoliert und Gaming hat mir mega geholfen. Und das war halt für mich eine ganz gute Rückendeckung, weil dann halt auch direkt eine jüngere Person quasi das untermauert hat, was ich gesagt habe. Aber diese Schulleiterin war wirklich so drauf, nee, Gaming kommt mir hier in der Schule nicht in die Tüte. Also so ein wirklich so eine frühe Nullerjahre-Haltung. Und dabei gibt's ja wirklich so geile Games, die man einsetzen kann im Unterricht, ob pädagogische oder auch gar nicht mal so pädagogische Games.
Boah, also das führt jetzt gleich zu keiner Frage, was ich jetzt sage, aber ich will nur diesen Gedanken loswerden. Ich stelle mir das so anstrengend vor, in diesen Momenten dann gegen so einen Widerstand anzuarbeiten, während man ja eigentlich schon mitten in so einer Sitzung drinsteckt. Und wie gesagt, führt zu keiner Frage. Ich habe auf so eine ganz komische Art und Weise so eine parallele Erfahrung gemacht und du wirst gleich merken, es ist schon weit jetzt weg von dem, was du gerade berichtet hast, aber irgendwie doch vergleichbar. Ich war vor langen Jahren, war ich einige Semester lang Gastdozent an der Games Academy in Berlin und habe da kreatives Schreiben unterrichtet. Und da war der Lerninhalt vor allem modernen, in Anführungszeichen, Spieletests zu schreiben, also Spieletests, die nicht darauf hinauslaufen, eine Wertung zu geben, sondern sich kulturkritisch mit einem Spiel auseinanderzusetzen. Also such dir einen Aspekt raus und schreib darüber und das ist dein Test. Da waren immer wieder jedes Semester Leute drin gesessen und es sind so 18, 19, 20-Jährige gewesen, so im Schnitt, so Eltern nicht, die haben nicht akzeptieren wollen, dass man einen persönlich gewichteten, kritischen Text über ein Spiel schreiben kann. Und du merkst schon, es ist eine komplett andere Gewichtung gerade, weil ich rede hier über Spieltests und du redest über rechtsextreme Gruppen im Gaming. Aber was ich meine ist, dieser Moment als so eine Art Lehrperson oder als Person, die was zu erzählen hat, diesen Widerstand zu merken, wo man sich denkt, oh, wenn du nur wüsstest, was da alles noch auf dich wartet, wenn du dich mal ein bisschen öffnest und was ich zu erzählen habe. Es waren schwierige Nachmittage manchmal.
Ich kann das total nachvollziehen und gleichzeitig habe ich das glücklicherweise, diese Workshop-Situation, selten. Also ich erinnere mich, dass ich in dieser Auseinandersetzung mit dieser Schulleiterin, dass mir wirklich so die Kinnlade immer runterfiel, weil ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein, aber in der Regel kann ich damit ganz gut professionell umgehen. Wo mir das schwerer fällt, ist in persönlichen Situationen. Also für mich sind eigentlich das beste Übungsobjekt meine Eltern, weil meine Eltern überhaupt keinen Bezug zu Gaming haben, immer mal wieder bei mir irgendwie so Einblicke bekommen, sie auch langsam merken, ach, der Junge macht damit ja irgendwie jetzt auch so seine Miete, er kann seine Miete damit bezahlen, kann ja noch nicht so ein Quatsch sein. Aber trotzdem habe ich halt in meinem Elternhaus halt Menschen, die eine krasse Ablehnung haben. Und da gehe ich halt auch immer mal wieder die Debatte und sage dann so, hey, guckt euch doch mal das an, das ist doch voll geil und das kann man damit vermitteln. Und dann kriege ich halt immer so, nicht immer, aber oft so gesagt, nee, glaube ich aber einfach nicht. Das kann ja aber doch nicht sein. Und ich denke so, naja, das hat ja aber nichts mit Glauben gerade zu tun. Das ist einfach Fakt, dass dieses Spiel in dieser Lerneinheit eingesetzt werden kann und diesen Effekt hervorruft. Und da ist für mich immer ein ganz spannendes, also da merke ich, dass ich da auch mal saurer werden kann, aber in beruflichen Kontexten habe ich da meistens die coole Brille auf und krieg's irgendwie noch gebacken, während ich privat da dann irgendwie auch denke, Mann, ich red dir doch auch nicht in deinen Job rein, red mir doch auch nicht in meinen Job rein, glaub mir das doch vielleicht einfach mal.
Ich hab das Gefühl, deine Eltern haben einen ähnlich vollen Workshop-Kalender wie du auch. Ich habe das Gefühl, die müssen einmal durchs komplette Programm durchgehen bei dir.
Mehr ja.
Von hier aus zu der anderen Gruppe, die du auch angerissen hast, weg von den Schülerinnen und Schülern und Leute, die für ihre Moderationsarbeit zum Beispiel von euch Schulungen und Workshops bekommen, hin zu den Entwicklerteams, natürlich hochinteressant. Auch hier wieder nur so viel du natürlich verraten willst, aber wie kann ich mir das vorstellen? Also vor allem ist es ja auf eine Weise vielleicht verwirrend zu hören für die Leute draußen jetzt gerade, dass da Entwicklerteams sind, die ja offenbar, und wie gesagt, korrigiere mich gleich, wenn ich da eine Reihenfolge durcheinander bringe, die offenbar irgendwann mal sagen, so, ich mache jetzt ein Spiel und irgendwo werden da auch mal Nazis oder Rechtsextremismus irgendwie mal vorkommen und dann der Moment kommt, wo sie sagen, oh shit, ich bin ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wie ich das machen soll, um zum einen einen Shitstorm zu vermeiden und zum anderen dem Thema gerecht zu werden, ich melde mich bei dir. Ist das denn so, die Reihenfolge? Und wie kann das überhaupt sein? Man sollte ja meinen, die Entwicklerteams melden sich zu einem früheren Zeitpunkt.
Es kann auch leider sein, dass sich die EntwicklerInnen-Teams zu einem späteren Zeitpunkt melden. Also auch das ist schon passiert. Es gab irgendwie, letztes Jahr war es, glaube ich, auf der Gamescom, wurde ein Spiel vorgestellt. Ich möchte jetzt hier auch nicht so weit in die Namen gehen, aber das dann extrem ekligen Shitstorm abbekommen hat, was sich Esmond Gold in den USA draufgesetzt hat und das negativ bewertet hat.
Ein Streamer aus Amerika, falls manche Leute so gebläst sind und nicht wissen, wer das ist.
Genau, und auch eine so der toxischen Galionsfigur. So ein Gamer-Bro, so ein klassischer Gamer-Bro, der irgendwie nicht rafft, was er mit seiner Reichweite da immer so anstellt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und da haben dann diese EntwicklerInnen, die schon sehr weit in ihrem Spiel waren, extrem viel Scheiß abbekommen. Also das war wirklich wild und da sind wir dann halt reingegangen und haben einfach überlegt, hey, wie könnt ihr A, euch gerade bestmöglich selbst schützen und wie könnt ihr B, gerade auch versuchen, so das Schiff noch so ein bisschen zu retten. Wie könnt ihr selbst an die Öffentlichkeit treten? Wie solltet ihr das tun? Was für Bälle solltet ihr spielen und welche vielleicht auch lieber nicht? Und letztlich liegt das natürlich dann immer noch bei den Entwicklerinnen, ob sie das tun. Aber da gab es dann zum Beispiel bei diesem Fall, wo Entwicklerinnen sehr spät auf uns zugegangen sind. Jetzt gerade haben wir einen Fall, wo ein Studio sehr früh oder in einem relativ frühen Stadium auf uns zugegangen ist und gesagt hat, ey, sagt mal, glaubt ihr, dass dieses Spiel überhaupt mit Jugendlichen funktioniert? Also wo wir auch so ein bisschen so mit PlaytesterInnen werden und irgendwie auch sagen, ja Moment, das sind hier gerade vielleicht Themen, damit können vielleicht eure Zielgruppen, die ihr eigentlich erreichen wollt, gar nicht so viel anfangen. Also wo wir auch so ein bisschen in diese beratende Funktion gehen, aber gleichzeitig dann halt auch darüber sprechen, ey, so pädagogisches Begleitmaterial wäre super, das braucht ihr eigentlich unbedingt für LehrerInnen, wenn ihr da möchtet, dass da nochmal zugearbeitet wird, dass da nochmal Leute drüber gucken, meldet euch bei uns, die gibt's halt auch und dann gibt's aber halt auch die Leute, die dann quasi so ein bisschen in der Mitte stehen, Studios, die in der Mitte stehen und dann irgendwie sagen, hey, wir sind hier kurz vor dem Release, wir überlegen, wie wir das kommunizieren, habt ihr da vielleicht nochmal Tipps für uns, wie wir damit seit die Öffentlichkeit jetzt gehen? Also den Modus gibt es auch und eine vierte Gruppe habe ich gerade ignoriert, nämlich die Gruppe, die sich relativ anlasslos bei uns meldet. Da gibt's auch größere Studios, die tatsächlich darauf Bock haben und sagen, hey, wir haben hier vielleicht einmal im Monat so einen Mittagspausenbreak, wo wir externe Expertinnen einholen, die uns einfach mal was zu Themen erzählen. Und da gibt's auch ein größeres Studio in Deutschland, das das zum Beispiel auch gerne macht. Und das finde ich dann halt besonders cool, wenn Studios halt auch so viel ihre MitarbeiterInnen einfach ein kostenfreies Weiterbildungsangebot so ein bisschen platzieren. Und das gibt's halt auch.
Ich wollte gerade fragen, ihr macht das alles gratis?
Das machen wir alles gratis. Genau, außer das sind jetzt eben so Sachen, die so außerhalb der geregelten Arbeitszeiten passieren. Ne? Also keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie auf einmal eine 7-Tage-Woche habe, dann fände ich es halt auch irgendwie legitim. Aber das mache ich dann halt quasi auch als MIG-Prinz Privatperson und nicht als MIG-Prinz aus diesem Projekt. Auch wenn ich natürlich dann irgendwie schon meine Expertise aus dem Projekt irgendwie nicht ausblenden kann. Aber die normale Projektarbeit, die ist komplett kostenfrei. Und Es ist halt auch manchmal wild, weil dann kriegst du halt irgendwie Anfragen wie ein Workshop in NRW oder in Bayern und dann heißt es, erreicht ihr denn dieses Honorar? Und ich denke so, ja, das Honorar ist voll geil, aber ich kann es halt gar nicht annehmen, weil wir das halt als unsere Arbeitszeit natürlich machen und ich natürlich nicht irgendwie so eine Doppelstruktur auf einmal provozieren möchte und auch gar nicht, also wirklich gar nicht möchte. Und deswegen bieten wir unsere Arbeit kostenfrei an, ja.
Das heißt, nur um das nochmal zusammenzuführen für die Leute da draußen auch, um das nochmal greifbar zu machen, wenn ich jetzt zum Beispiel, lass gerne jetzt Dom Shot sein, wenn ich jetzt als Dom Shot sagen würde, okay, ich möchte jetzt tatsächlich mal demnächst ein eigenes Spieleprojekt beginnen, es ist jetzt wirklich nur fiktiv, aber jetzt nur für das Beispiel, und das ist, das denke ich mir jetzt gerade aus, das wird ein Pixel-Point-and-Click-Adventure, das sich drehen soll um den Einfluss der AfD auf deutschen Pausenhöfen, wie Kinder da in Konfliktsituationen geraten, wie Kinder politische Debatten untereinander austragen oder zumindest zu tun, als könnten sie das, und da zwischen die Fronten so ein bisschen geraten der politischen Extreme. Und jetzt habe ich diese Idee und möchte das machen, aber habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich das auf eine nachhaltige und interessante Art präsentieren könnte. Da könnte ich jetzt eurem Kontaktformular schreiben und meinen Pitch darstellen und sagen, hallo, könnt ihr mir helfen? Und ihr antwortet mir dann?
Dir will wir nicht helfen, Dom. Da ist irgendwo haben wir die Grenze erreicht.
Verdammt nochmal, ich wusste es. Ich wusste es, als ich vorhin die Webseite verwechselt habe. Hier ist was zerbrochen zwischen uns. Und jetzt ja, weiß ich auch was.
Jetzt Toll. Weißt du was. Nein, ja, also natürlich will wir dir definitiv helfen, kostenfrei. Wir würden natürlich jetzt nicht die Entwicklungsarbeit dir abnehmen können. Das können wir auch rein faktisch nicht. Dafür haben wir die Skills nicht. Was wir aber gerne machen, ist irgendwie über Skripte drüber schauen, über Konzepte mit dir gemeinsam drüber schauen, überlegen, wie man Zielgruppen zuspitzen kann oder wie man das am besten anpassen kann. Sowas in jedem Fall. Da sind wir aber halt, also es ist jetzt nicht so, dass wir da wöchentlich 5 Stunden jeder reinstecken, sondern es ist dann halt mal so, dass es auch ein Beratungstermin gibt, wo man sich dann halt auch mal 2-3 Stunden damit beschäftigt. Ne? Und wo man dann auch vielleicht mal einen Prototyp mitnimmt und sagt, ey, wir zocken ja mal im Teammeeting und sammeln halt erstmal Feedback. Das hatten wir jetzt letztens auch, dass wir in einem Teammeeting mal ein Serious Game angezockt haben und 3 von meinen Kolleginnen das noch nicht kannten und wir alle tierisch Spaß dabei hatten, weil das auch voll das gute Spiel ehrlicherweise ist. Und wir gemerkt haben, ja, bei so ein paar Punkten, da brauchst du noch da Besserungsbedarf, gerade der Einstieg, oder hier sind auch einige Beispiele noch nicht so ganz passend, oder da sollte man vielleicht nochmal ein anderes Thema aufmachen oder vielleicht auch nicht. Also genau, da sammeln wir auf jeden Fall auch Feedback und spiegeln das dann halt den EntwicklerInnen. Aber natürlich hat das auch Grenzen. Also wir haben auch schon von EntwicklerInnen große Textblöcke bekommen mit, hey, könnt ihr uns hier nochmal irgendwie Sachen ergänzen, wo ich denke, ja, sorry, das können wir leider auch nicht leisten.
Bevor wir jetzt gleich in die Zukunft des Projekts schauen, denn da ist ja auch einiges los, sage ich mal, noch eine Frage, die uns quasi gleich dahin bringt. Du hast jetzt sehr viel davon erzählt und mit einem großen Werf, mit einer großen Begeisterung von deiner Arbeit und all den Dingen, die ihr da schon gemacht habt, und ich finde das alles hochfaszinierend. Ich frage mich aber auch beim Zuhören, gab es denn nicht auch schon Momente, in denen du in so einem Workshop gesessen bist und den geleitet hast oder in dem du mit Entwicklerteams im Austausch warst und danach gemerkt hast, als dann der Workshop vorbei war, als das Spielprojekt beendet war und dir gedacht hast, ich glaube, ich habe da was falsch gemacht. Dass du gemerkt hast, ich habe was nicht Gutes beraten, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe irgendwas nicht hinbekommen, weil die Frage kommt daher, das ist ja ein hochkomplexes Thema und Themenfeld, in dem du beruflich unterwegs bist. Und Menschen verlassen sich ja auf dich und deine Kompetenz und eure Kompetenz, das ist eine große Verantwortung. Und ihr kennt euch ja hervorragend aus mit dem Thema, aber nichtsdestotrotz, das sind so komplexe Prozesse, die da ineinander übergreifen. Bei all diesen Themen, die wir gerade besprochen haben, um die zu verstehen und dann auch noch in dem Spiel abzubilden, es muss ja eigentlich zwangsläufig passieren, dass man mal als Berater wie du einen Fehler macht. Ist das schon mal passiert?
Mega oft. Das passiert super oft. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie nach jedem Workshop oder nach jeder Beratung irgendwie so ist, dass man sich denkt, fuck, warum habe ich das jetzt nicht erwähnt oder warum habe ich das denn so gesagt? Aber es gibt diese Momente. Es gibt diese Momente, dass ich in Workshops sitze und denke, oh shit, die Beispiele, die ich hier rausgesucht habe, sind gerade viel zu hart für diese Gruppe. Seien es jetzt Pädagoginnen, die auf einmal irgendwie denken, es gibt nur noch rechtsextreme Terrorgames, weil ich vielleicht gerade auch irgendwie 6-7 eklige Propagandagames abgebildet habe. Oder seien es aber irgendwie auch Jugendliche, wo ich dann vielleicht als die ein Thema aufgemacht habe und irgendwie über irgendwie einen Streamer total angeschwärzt habe, wo ich dann vielleicht irgendwie auch nicht perfekt reagiert habe, wo ich dann vielleicht auch eher den Raum den Jugendlichen hätte geben sollen und nicht sagen müssen, Leute, lasst uns doch vielleicht lieber irgendwie über das Beispiel sprechen. Also es gibt auch den Moment, wo ich merke, ja, da reagiere ich gerade auch nicht gut auf Nachfrage oder auf Äußerung. Das passiert immer mal wieder und ich würde auch nicht sagen, dass es so Patzer sind, die mich jetzt total lange verfolgen, aber es gibt oft Momente, wo ich denke, fuck, das habe ich nicht so gut erklärt oder den Punkt hätte ich vielleicht ernster nehmen müssen. Also es gibt dann zum Beispiel auch immer mal so Debatten, dass ich irgendwie in meinen in meinem Workshop vorhin auch irgendwie einzelne StreamerInnen abbilde, die sich vielleicht mal mit ihrer Reichweitenverantwortung nicht so geil positioniert haben. Und dann gibt's dann irgendwie Leute, die sagen, ja, aber das ist doch eh voll der Nazi oder so. Und wo ich dann halt irgendwie direkt reingehe und sage, nee, Moment, das ist er nicht, der hat vielleicht problematische Ansichten, aber Neonazi ist ein großer Begriff, da müssen wir ja gerade ein bisschen aufpassen. Und so kann man das dann machen, aber ich fände es auch eigentlich auch wichtig, erstmal den SchülerInnen zuzuhören und zu sagen, warum denkst du das denn und warum äußerst du das jetzt? Oder ärgere ich mich manchmal, dass ich so ein bisschen mein Standardprogramm abfeuere und dann erstmal sozusagen auch einordne, so ein bisschen das, was ich mit PolitikerInnen mache oder das auch, was ich mit LehrerInnen mache, das mache ich dann manchmal auch mit SchülerInnen und das ärgert mich, weil erstmal ist es ja auch erstmal, jetzt habe ich es zweimal gesagt, erstmal ist es ja auch total relevant, den SchülerInnen zuzuhören und die Bedürfnisse zu hören und darauf zu reagieren und gar nicht unbedingt die eigene Expertise abzufeuern. Sorry, war jetzt ein sehr langer Monolog gerade.
Nein. Ich kann dir genau sagen, ich verrate dir jetzt, was in meinem Kopf gerade vorging. Es war die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Und dann aber, daher kam mein Zögern, kurzer Blick in die Kulissen, kam mir ein Gag zu deiner Wortdopplung. Und ich überlegte in dieser Sekunde gerade, soll ich den Gag jetzt machen oder gehen wir weiter? Aber jetzt mache ich's. Ich wollte dir sagen, nachdem du gesagt hast, ich habe zweimal erstmal gesagt, wollte ich sagen, hier ist der Erstmalkorb, da sind noch einige drin. Okay, was haben wir nicht gelacht?
Ich habe ein bisschen gelacht. Ich fand es gar nicht so schlimm.
Aber merkst du mich? Ich habe wirklich nachgedacht. Soll ich das jetzt machen? Ja, jetzt ist es zu spät. Also, genau. Danke dafür, auch für die Reflexion, weil ehrlich gesagt, du hättest ja auch sagen können, nö, bisher alles super, ich hoffe, es geht so weiter. Deswegen schon mal danke für die menschliche Antwort. Und jetzt, apropos Antwort, gucken wir in die Zukunft. Denn es gab eine Antwort des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Mein Gott, alleine diese Gruppe. Okay, also nochmal. Es gab eine Antwort des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Andrea Lübcke. Und diese Antwort, die ich gleich zitieren werde, erreichte die Welt da draußen vor etwa so 3 Wochen zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Und zwar hieß diese Antwort, diese Aussage des Bundesministeriums, ich zitiere, das Projekt Good Gaming Support der Amadeo-Antonio-Stiftung endet, ebenso wie die übrigen Innovationsprojekte, sowie die Projekte der Programmebene Entwicklung einer bundeszentralen Infrastruktur zum Ende des Jahres 2026. Mit anderen Worten, das alles, was wir gerade besprochen haben, endet laut dieser Aussage Ende des Jahres. So. Zuallererst die Frage erstmal von mir an dich. Ich habe gesagt, vor etwa 3 Wochen kam die Meldung da draus an die Welt. Wie lange wusstest du schon von dieser offenbaren Entscheidung?
Ich fand das total krass, als es so vor 3 Wochen in einigen Medien-Gaming-Häusern so ein bisschen die Runde gemacht hat, weil ich das seit Ende März weiß. Und auch da tatsächlich auch versucht habe, also es gab auch da diverse Interviews, jetzt nicht so mit der Gaming-Presse, aber so mit der klassischen Zivilgesellschaft, klassischen Medienhäusern, wo ich irgendwie darüber gequatscht habe. Das heißt, ich wusste das schon länger und ich habe das auf eine ganz eklige Art und Weise erfahren, nämlich über einen Artikel aus der Welt. Genau, und das damit bin ich nicht alleine. Vielleicht nur ganz kurz als Einordnung. Alle, du hast es gerade schon gesagt, alle diese Programme, die es gerade gibt, die von einem speziellen Programm gefördert werden, das Ganze nennt sich Demokratie leben, die werden alle abgecuttet. Also nicht nur wir, sondern alle Projekte werden erstmal beendet und dann wird gesagt, wir gucken mal, was dann 2027 kommt. Das ist so ein bisschen die Idee. Wir beenden erstmal alles und dann gucken wir, wie es weitergeht. Und gucken uns erstmal an, wie wirksam das alles ist. Und wir haben das über so einen Weltartikel erfahren, wir haben das also nicht über das Amt erfahren oder eben über unsere zuständigen SachbearbeiterInnen. Wir haben das halt über den Weltartikel erfahren und wussten auch erstmal gar nicht, Moment, stimmt denn das jetzt überhaupt? Wie kann das denn sein, dass so die Kette ist? Und ja, leider stimmt es. Es gibt eine Familienministerin, die Frau Prien, die gesagt hat, alle Projekte werden erstmal beendet. Wir möchten neue Projekte starten, die sich auf das Thema Digitales fokussieren, die sich auf das Thema unter anderem auch Gaming stürzen und die mit sogenannten Regelstrukturen arbeiten. Mit Schulen, mit Bibliotheken, mit SozialarbeiterInnen und so weiter und so fort. Und ich lese das so und denke mir, hä? Aber hallo, das machen wir doch eigentlich. Was ist denn jetzt hier los? Und ja, die Idee ist trotzdem, dass erstmal alles gecuttet wird und dann guckt man, wie es weitergeht. Und ich verstehe auch, dass man irgendwie sagt, ey, wir müssen die Wirksamkeit von Projekten überprüfen, weil bestimmt sind da auch Projekte dabei, die nicht so wirksam sein könnten. Aber ich aus einem Projekt, welches hoffentlich schon eben eine gewisse Wirksamkeit eben in den letzten Jahren bemerkt hat oder auch in den letzten Monaten, war halt so extrem schockiert, weil ich mir auch denke, ja, natürlich können wir uns jetzt tendenziell auch wieder für ein neues Projekt 2027 bewerben, aber alles, was gerade an Anfragen fürs neue Jahr reinkommt, und da gibt's schon einiges, müssen wir ablehnen. Connections, die wir haben, müssen wir erstmal pausieren. Kolleginnen müssen wir potenziell erstmal entlassen. Das heißt, ich habe eben von meinem Team gesprochen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir Ende September schon wissen, ob es weitergeht. Das heißt, Ende September werden mein Team und ich sehr wahrscheinlich zum Arbeitsamt gehen und sagen, hallo, wir würden uns gerne ab dem 1.1. arbeitssuchend melden. Und das ist halt super deprimierend, weil man sich halt mit so echt nicht so schönen Themen oft beschäftigt. Ich habe es eben mal aufgemacht, irgendwie rechtsextreme Manifeste. Wir lesen uns super viele eklige Threads durch. Wir gucken uns Propaganda-Games an, sau fiese Modifikationen. Du wühlst dich viel durch Scheiße und dann musst du halt so stark dafür kämpfen, dass du in dieser Scheiße wühlen darfst. Das ist halt schon irgendwie, es hat mich mega sauer gemacht. Und auch während ich gerade darüber spreche, merke ich auch schon wieder, dass ich wieder sauer werde und nicht so viel Verständnis dafür habe, dass man halt sagt, wir cutten jetzt alles, wir sagen, alles ist nicht wirksam, ohne dass wir das übrigens überprüft haben. Wir sagen einfach, es ist nicht wirksam und wir starten neu und dann gucken wir mal.
Das ist, also ich kann es ja gar nicht verbergen, es ist ja klar, ich halte das auch diese Entscheidung für Irrsinn, gerade auch nachdem man ja jetzt nochmal hören konnte, wie aktiv ihr seid und wie ausgebucht euer Kalender ist. Die erste Frage, die sich da aufdrängt, ist ja, kann man, also das klingt jetzt so naiv, die Frage, aber ist da jemand dann von euch mal dahin gelaufen und hat gesagt, also hier ist der ausgedruckte Google Maps Kalender, Google Maps, was auch immer für ein Kalender ihr benutzt, hier ist der ausgedruckte Terminkalender, der ist voll. Hier ist eine Liste von Workshops, die wir in den letzten Monaten gegeben haben, die waren alle besucht und kamen von Schulen bis hin zu Leuten aus Stiftungen, aus anderen. Können wir noch mal reden? Gab es diesen Versuch oder sind da alle Türen einfach wirklich zu?
Es gab diesen Versuch. Es gab auch größere Meetings, wo nicht nur wir, sondern halt auch ganz viele von diesen anderen Projekten in einem digitalen Raum saßen und dann mehrfach die Frage gestellt wurde, hey, uns wurde jetzt kommuniziert, die Projekte sind nicht wirksam. Woher haben sie denn diese Daten? Und diese Frage wurde, ich glaube, wirklich 6-mal gestellt. Sie wurde 5-mal einfach ignoriert. Es wurde einfach über diese Frage hinweggeredet und beim 6. Mal hat eine Person, glaube ich, gesagt, hey, ich möchte jetzt wirklich eine Antwort darauf haben. Es kann nicht sein, dass sie dieser Frage mal wieder ausweichen. Und da gab es die Antwort, ja, das sind halt Beobachtungen, die wir haben. Und das ist, kannst du halt auf alles quasi irgendwie sagen. Und das heißt, ich glaube, dieses Wirksamkeitsargument, also selbst wenn wir da jetzt mit einem ausgedruckten Google-Kalender auftauchen, selbst wenn wir da irgendwie mit allen Ergebnissen auftauchen, es würde nichts an der Entscheidung verändern, dass es diesen Kahlschlag gibt, dass erstmal alles gecuttet wird und man sich ja dann einfach neu bewerben kann. Also ich glaube, in der Logik von diesem Ministerium oder vielleicht nicht von dem Ministerium, sondern von einigen Köpfen in dem Ministerium, ist die Idee, naja, ist doch alles nur fair, wir starten einfach neu. Und damit wird halt vergessen, was man damit halt für einen Schaden anrichtet. Und der Schaden ist halt viel größer, als man das gerade absehen kann, weil auch ganz viele Projekte, die gerade gute Arbeit machen, wahrscheinlich nicht weitergehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für uns vielleicht auch nicht weitergeht. Ich glaube eigentlich, dass wir sehr gut in diese Zielgruppe fallen, die das Familienministerium auf 2027 irgendwie ansprechen möchte, dass wir genau das eigentlich machen, was sie wollen. Deswegen bin ich eher optimistisch als pessimistisch, dass es weitergehen kann, aber es ist mit riesigen Sorgen, mit einem riesigen Aufwand, mit einem riesigen bürokratischen Aufwand verbunden, mit Unsicherheit bei Kolleginnen, mit Unsicherheit bei unseren ProjektpartnerInnen, mit Leuten, die wir wieder alleine lassen müssen, wo wir nicht sagen können, ja klar, sind wir am 20. Februar auf eurer Tagung, können wir gerade einfach nicht zusagen. Oder das hatten wir halt auch schon mal, dass wir aufgrund einer fehlenden Bewilligung halt eine langfristige Beratung von einem Discord-Server nicht machen konnten, weil wir halt einfach nicht wussten, ob wir im neuen Jahr noch am Start sind. Und das ist halt echt scheiße.
Es ist ja auch so irrsinnig zu hören, dass ja offenbar es nicht mal daran krank, dass sie das gänzlich einstellen wollen, diese Art von Angebot, sondern dass, wie du es ja gesagt hast, und ja offenbar auch die offizielle Ankündigung ist, ein neues Programm geschaffen werden soll, dass er eigentlich schon das macht, was ihr bisher macht und es soll nur geprüft werden, wie der aktuelle Stand des Projekts jetzt so ist. Aber dass man, also was ich so irrsinnig finde, ist, man weiß ja schon, man will das wieder anbieten, offenbar ist das, zumindest ist die Ansage das, aber trotzdem will man das hier beenden. Hast du irgendeine Erklärung, für dich eine Rationalisierung, warum man das macht, ein laufendes Projekt beenden, obwohl man ja selber schon sagt, wir machen genau dasselbe Projekt dann wieder?
Jetzt muss ich natürlich genau aufpassen, wie ich das formuliere, weil ich diverse Gedanken dazu im Kopf habe. Und ich glaube, die Spruchreichste, die ich einfach geben kann, ist, dass man sich der Wirksamkeit dieser Projekte nicht bewusst ist. Dass man wirklich einfach nicht so richtig überblickt hat, was die Projekte machen. Und da denke ich mir so, ja, ist es dann vielleicht auch ein Stück weit, also hätten wir vielleicht das auch noch mal ein bisschen offensiver bewerben müssen, hätten wir offensiver vielleicht auch mal auf diese Ministerien zugehen müssen, aber irgendwie eigentlich auch nicht, weil es gibt halt eine Begleitung, es gibt eine wissenschaftliche Begleitung, eine unabhängige Evaluation dieser Projekte und die läuft diesen Sommer, die läuft also 3 Monate später, als dieser Weltartikel veröffentlicht wurde. Das heißt, man hätte auch einfach erstmal abwarten können, was diese unabhängige Begleitung sagt, ob die wirklich sagt, wir haben jetzt irgendwie hier 50 Projekte, davon sind vielleicht wirklich 7 nicht wirksam, die müssen wir vielleicht cutten. Die anderen 43 können wir weitermachen, hat man aber nicht gemacht. Man hat diesen Generalverdacht gestellt und ich glaube, das hat man einfach gemacht, weil man gerade nicht weiß, wie man mit einem erstarkenden Extremismus, vor allem mit dem Rechtsextremismus in Deutschland umgehen muss. Man irgendwie denkt ja, Moment, irgendwie rechtsextreme Parteien werden doch immer stärker, warum funktioniert denn das alles nicht? Wir müssen jetzt alles mal auf Null setzen. Das ist, glaube ich, so die Erklärung und dass man dann irgendwie so den Anspruch hat, die eigenen Mittel möglichst effizient zu verwenden, verstehe ich, aber dass man halt alles cuttet, aber da fehlt es mir an Verständnis.
Und auch nochmal für die Leute draußen zur Erklärung und wie gesagt, grätsch mir da sofort rein, wenn ich da jetzt was Falsches sage, aber vielleicht klingt das ja für manche auch gar nicht so kompliziert, dass sie sagen, naja, okay, Moment mal, die sagen ja, die Bundesregierung, sie wollen das wieder fortsetzen, nur mit einem anderen Namen und vielleicht mit einer anderen Organisation, aber die Idee soll ja weiterleben. Warum findet man sich nicht damit ab, dass dann vorübergehend das Projekt endet und man zieht dann einfach in neue Räume um? Was man bei sowas dann übersieht, sind die ganzen Details. Sowas wie zum Beispiel, das kenne ich von einem ähnlichen Projekt aus der Vergangenheit, dass dann aus irrsinnigen datenschutztechnischen Gründen zum Beispiel alte Materialien nicht mehr verwendet werden dürfen, weil die zum Beispiel, kann sein, vertraglich für das alte Projekt abgesegnet wurden und jetzt darf da niemand mehr an die Schublade dran. Wir wissen, in welchem Land wir leben, in Deutschland. Es gibt diese Regelung bei manchen Projekten. Niemand darf mehr an die alten Materialien und Ergebnisse ran, weil die ursprünglich für ein anderes Projekt vorgesehen wurden, ganz egal, ob da dieselbe Person sitzt oder nicht, bis hin zu, und das ist vielleicht noch am greifbarsten, Menschen, die jetzt tatsächlich, wie ihr, dann ihren Job vorübergehend zumindest verlieren sollten, da geht ja auch Vertrauen verloren an die Institution, an die Regierung, die dafür verantwortlich ist, weil wer verspricht diesen Menschen, wer verspricht dir, Mick, dass wenn dieses Projekt mit einem anderen Namen weitergeht, es dann nicht wieder nach ein paar Monaten heißt, okay, wir haben es uns doch wieder alles überlebt, weil die Nachvollziehbarkeit ja komplett fehlt. Also sowohl von harten Faktoren, ich darf nicht mehr an die Schublade mit den Materialien ran, bis hin zu soften Faktoren wie, ich arbeite doch nicht nochmal für so ein Projekt, wenn ich nicht mehr weiß, ob die mit uns reden, wenn sie dicht machen wollen. All das macht diesen Schaden noch viel größer als in Anführungszeichen nur, dass dieses Projekt verschwindet.
Definitiv. Also, wie du sagst, auf ganz viele Sachen wird man sich eben nicht berufen können, aber es ist vor allem so ein Vertrauensverlust, den man irgendwie gerade einfach hat. Also ich habe zum Beispiel Leute letzten Sommer erst eingestellt. Das Projekt hat im Mai angefangen. Wir haben dann irgendwie für Juni, Juli nochmal Stellen besetzt, Leute irgendwie an Bord geholt und denen wir halt schon gesagt haben, naja, das Projekt ist für 3,5 Jahre angedacht. Wir haben immer nur eine jährliche Bewilligung, das heißt, du musst eigentlich immer im Herbst so einen Antrag schreiben, dass es weitergeht. In der Regel gelingt das aber auch aus, du machst übelsten Quatsch mit dem Projekt, was wir jetzt nicht gemacht haben. Und dann musste ich halt ein Dreivierteljahr den gleichen Kolleginnen, die noch im Sommer bei mir im Vorstellungsgespräch saßen, sagen, Leute, wir müssen gerade ein bisschen gucken, wie das weitergeht. Wir können es einfach noch nicht sagen. Und ich weiß einfach noch nicht, ob es mit dem Projekt weitergeht. Ich bin optimistisch und ich möchte auf jeden Fall auch irgendwie versuchen, an dem Thema weiter dran zu sitzen und weiterzuarbeiten. Und ich habe auch super motivierte Kolleginnen. Aber es kann ja jetzt auch einfach mal ganz stumpf gesagt sein, dass 7 andere Organisationen die gleiche Idee haben, 7 Anträge reingehen und dann vielleicht eine Organisation den Zuschlag bekommt, weil der Antrag gut klingt, aber vielleicht die Vernetzung gar nicht da ist. Als ich 2020 in diesem ganzen Gaming-Bereich angefangen habe zu arbeiten, in diesem Politik- und Gaming-Bereich, ey, es war, also du weißt es ja auch richtig gut, es war so schwer, einen Fuß in einige Türen zu kriegen und auch irgendwie eine Sensibilität, dass man jetzt irgendwie nicht der Otto ist, der von draußen kommt und sagt, boah, Gaming ist total böse und alles ist voller Nazis, sondern dass du halt differenziert auf das Thema schaust. Diesen Fuß in die Tür zu kriegen hat mega lange gedauert. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, also gar nicht so aus persönlicher Perspektive, sondern dass es einfach andere Leute diese gleiche aufbauende Arbeit wieder über Jahre machen müssen, ey, da verbrennst du auch super viele Steuermittel. Also das Ziel, was man eigentlich hat, Mittel effizient einzusetzen, das gelingt halt gerade gar nicht.
Ich habe jetzt noch eine fachliche und eine persönliche Frage. Ich fange jetzt einfach mal mit der persönlichen an, nur damit du schon mal weißt, was noch so auf dich wartet. Also jetzt ganz doof, wie soll es für dich weitergehen? Hast du dir schon konkret was überlegt? Du hast gesagt, du hast die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich muss sofort an Herrn Schröder denken, der am Bundeskanzleramt rüttelt und sagt, lass mich da rein, so stelle ich mir das auch bei dir vor, der sagt, ich möchte nochmal ein Meeting haben und nochmal drüber reden. Was ist der Plan, Mick? Was machst du?
Das ist wirklich eine sehr schöne persönliche Frage, die ich dir nicht genau beantworten kann, weil ich, wie du eben sagst, ich bin ein bisschen frustriert, was das Ganze angeht. Das ist jetzt das zweite Projekt, was Also ich hatte schon mal die Situation, dass ein Projekt abgesägt wurde, wo ich nicht mit gerechnet habe. Das hat mich ziemlich weit zurückgeworfen und das macht was mit einem. Und irgendwie, weißt du, auf der einen Seite merke ich, das funktioniert ziemlich gut, was wir machen. Es ist so, dass wir, davon habe ich jetzt wenig gesprochen, aber auch einen guten Draht zur Plattform haben. Und ich irgendwie merke, ey, da legen wir gerade ganz gut Hebel um. Und es passiert eine Sensibilität für rechtsextreme Kackscheiße auf diesen Plattformen, die ich sehr gelungen finde. Das finde ich cool, dass wir diese Hebel umlegen. Und auf der anderen Seite ist da so eine super krasse Frustration, dass du halt immer dann einen Jahresvertrag hast oder irgendwie am 23. Dezember deinen Vertrag fürs neue Jahr bekommst oder so. Das macht was mit einem. Deswegen, mein jetziger Plan ist, ich versuche auf jeden Fall dieses Schiff irgendwie weiter umzuhalten und irgendwie auch für meine Kolleginnen und für mich dieses Projekt weiterhin führen zu können. Also ich will einfach hoffen, dass wir dieses Projekt am 1.1. vielleicht einer neuen Ausrichtung, neuer inhaltlicher Schärfung, veränderten Maßnahmen und einfach einer Weiterentwicklung, dass wir das machen können. Aber wenn das nicht passiert, kann ich dir ehrlicherweise noch nicht genau sagen, was passiert. Es gibt immer mal wieder Menschen, die auch irgendwie so anklopfen und sagen, hey, wir haben da was gehört, wie ist denn so? Aber die möchte ich gerade noch nicht so viel nachgehen, weil ich sowohl die Stiftung, in der ich arbeite, sehr schätze. Ich finde einfach, das ist ein guter Laden, die gute Akzente gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus in Deutschland setzen. Da habe ich Bock, Teil von zu sein. Und auf der anderen Seite mag ich halt auch diese Projektarbeit, in der ich bin, richtig gerne und finde das irgendwie cool, diese Verzahnung von Games und Politik. Ich finde es super cool und möchte eigentlich auch in dem Bereich weiterarbeiten. Und deswegen kann ich es dir nicht zu 100% sagen, was dann passiert. Ich würde wahrscheinlich mich schon in anderen Bereichen nochmal umgucken oder auch im gleichen Bereich. Es gibt ja auch noch andere Akteure, die im Bereich Politik und Gaming am Start sind, aber das wäre auf jeden Fall nicht mein favorisierter Weg.
Dann danke schon mal für die Antwort. Und jetzt, wie gesagt, noch diese fachliche Frage zum Abschluss. Und da bin ich sehr neugierig, wie du drüber schaust, weil darüber habe ich auch viel nachgedacht, als ich diese Meldung gelesen habe. Jetzt gibt's da draußen ja auch aus Deutschland, wir haben einige von Ihnen schon gehört, indirekt, weil die sich bei euch melden wegen Beratung. Es gibt jetzt einige Entwicklerstudios, die machen selber Spiele über historische Kapitel rund um Erstarken der Nazis oder auch Rechtsextremismus und auch explizit politische Spiele, die versuchen, diese Themen in sich mit aufzunehmen. Hast du das Gefühl, die können kein vollumfänglicher Ersatz werden, aber einen Beitrag dazu leisten, in einer Zukunft, in der es vielleicht nicht mehr euer Projekt gibt, dazu beizutragen, Menschen für diese Themen zu sensibilisieren oder zumindest auch aufzuklären? Also mit anderen Worten, ein neues Paint-Bucket-Projekt, das ich zum Beispiel drehen würde, gibt es nicht keine Ankündigung, sondern dass ich drehen würde um das Erstarken der AfD in Ostdeutschland, dass ich damit auf eine Art und Weise auseinandersetze, wo man sagt, so okay, das ist wirklich interessant, mehrschichtig, multiperspektivisch und so weiter und so fort. Kann das eine Rolle spielen in einer Welt, in der es eure Projekte nicht mehr gibt?
Auf jeden Fall kann das eine riesige Rolle spielen, aber ich glaube, so gut so ein Spiel auch ist und so hochwertig es produziert ist, so gut es auch so eine Vermischung zwischen Unterhaltungsgame und Serious Game schafft, wenn du keine Menschen hast oder nur wenig Menschen hast, die dieses Wissen auch in die entsprechenden Zielgruppen weitergeben, in Schulen, in Bildungseinrichtungen, außerschulische Bildungseinrichtungen, Jugendclubs und so weiter und so fort, dann kann das Game noch so geil sein, aber dann verbleibt das in einer relativ kleinen Blase aus politischen GamerInnen oder GamerInnen, die einen hohen Stellenwert auf solche Settings legen. Aber ich glaube, es braucht, das muss jetzt nicht unser Projekt sein, aber Projekte, die diese Themen halt auch breitflächig zu den Zielgruppen tragen. Und das sind halt dann eben auch Organisationen wie unsere. Unsere Stiftung ist recht etabliert bei so LehrerInnenverbänden. Die klopfen halt bei uns an und sagen dann, oh ja, geil, wir haben gesehen, sie machen auch Workshops zum Thema Games in der Bildungsarbeit. Können sie uns da mal eben einen Workshop geben? Und so sehr ich Paintbucket schätze, ich glaube nicht, dass die Kapazitäten haben, dass Jörg Friedrich regelmäßig in Schulklassen fahren kann und irgendwie The Darkest Fights vorstellen kann und dergleichen. Das kann bestimmt auch mal passieren und das ist super wichtig. Aber ich glaube, es braucht halt irgendwie externe BildnerInnen, die sowohl das machen, aber halt nicht nur über Games in der Bildungsarbeit sprechen, sondern auch über diesen ganzen Rattenschwanz drumherum, über Communities, über Plattformen, über Debatten, die im Gaming passieren. Also der letzte Teil meiner Workshops dreht sich heute häufig um Serious Games. Davor geht's aber halt um wirklich klassische Debatten, wie das, was ich eben aufgemacht habe, GTA 6 oder ein Stellar Blade, eine Hypersexualisierung in Stellar Blade oder ein rechtsextremer, in Anführungszeichen, Aktivist, der Kingdom Come Deliverance 2 instrumentalisiert und dergleichen. Und auch das sind Sachen, die Pädagoginnen wissen müssen. Und auch dafür braucht es dann halt eine Expertise. Deswegen, sorry, jetzt habe ich voll weit ausgeholt. Die einfache Antwort, es braucht diese Games, es braucht aber eben auch externe Leute, die über diese Games sprechen.
da bleibt mir eigentlich nur zwei Dinge zu sagen. Zum einen von Herzen ein ganz großes Dankeschön für diesen Blick hinter und vor die Kulissen. Wirklich, mein Ziel war es, gemeinsam mit den Leuten da draußen mehr zu erfahren über deine und eure Arbeit, und das ist gelungen. Und zum anderen die Daumen zu drücken für die Zukunft. Das klingt so wahnsinnig machtlos, aber also mehr geht gerade von meiner Seite aus nicht, außer die Daumen zu drücken und dir toi 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 und viel Glück zu wünschen. Ich bin mir sicher, wir hören uns nicht zum letzten Mal. Bin mir auch sicher, es wird mit dem Wiederhören schneller klappen als dieses Mal, wo wir uns 4 Jahre Zeit genommen haben, aber ist ja in Ordnung. Und ich danke dir einfach wirklich für deine Arbeit, für eure Arbeit.
Ja, danke dir auch. Und ich will auch einfach nur gerade nochmal unterstreichen, wir sind halt noch nicht weg. Ich habe eben von vollen Kalendern gesprochen. Trotzdem, wenn ihr was habt, wenn ihr sagt, scheiße, ich weiß gerade nicht, wie ich mit den Hasskommentaren umgehen soll, oder ich brauche einfach mal irgendwie ein kleines Briefing, wie läuft denn Counter-Speech oder dergleichen, meldet euch bei uns. Also auch wenn mein Kalender voll ist, ist der nicht bei allen meiner Teamkolleginnen in dem Maße ausgebucht. Was ich nur sagen will, wir sind da. Wenn ihr Support braucht, meldet euch gerne bei uns. gut-gaming-support.de. Wir supporten euch gerne.
Ich block das ja jetzt eh mit meinem Konzept. Also es ist im Grunde jetzt, jeder Slot ist jetzt weg, ehrlich gesagt. Aber naja, schöner Versuch. Also, nein, ohne Witz. Ich werde das natürlich auch verlinken in der Folgenbeschreibung für die Leute, die sich diesen Klick selber nicht, na, ihr wisst, was ich meine, ne? Für die Entspannten unter euch, die Folge am Sonntag hören und vielleicht nicht mehr von der Couch aufstehen wollen. Über einen einfachen Klick kommt ihr auf die Webseite und dann viel Erfolg. So, Mick, vielen Dank nochmal. Wir sehen uns, hören uns bei der nächsten Gelegenheit. Ich danke dir sehr und wink dir zu.
Danke, tschüssi.
So, Freunde, das war's. Mein Gespräch mit Mick Prinz über Good Gaming Support und allem, was dranhängt und hoffentlich auch noch ganz, ganz lange dranhängen wird. Ihr habt es gemerkt, ich halte dieses Angebot für sehr sinnvoll. Ich bin angetan von der Idee und vor allem auch glücklich darüber, wie gut es angenommen wird. Hoffen wir und drücken wir die Daumen, dass dieses Kapitel zu einem glücklichen Ende führen wird. Und apropos glücklich, na, habt ihr Lust, glücklich zu sein? Ich habe einen möglichen Weg zur Glückseligkeit im Angebot, und zwar kostet dieser Weg 5 Euro im Monat. Nein, stimmt nicht. Jahresabo 4,90 Euro, schon immer so gewesen, jetzt kann ich es auch mal aussprechen. Und für das bekommt ihr jede Woche, ne, neues Konzept, aufregend, montags Alchemyt, Spielempfehlung plus passend zum jeweiligen Oberthema der Woche weitere Spielbesprechung und am Mittwoch die vertiefende Sendung. Und nein, macht euch keine Sorgen, OkiCool holt nach, meine Nachholaktion zu Klassikern, die gibt's auch weiterhin immer in der letzten Woche des Monats. Ganz großartige Titel, die ich da für euch aufbereite. OkiCool 3000, eine Online-Zeitschrift, gibt es auch nach wie vor für alle Supporter. OkiCool spielt, beim Kreativbaukasten gibt es nach wie vor für alle Supporter. Freunde, ich kann es nur nochmal sagen, 4,90 Euro im Monat, ihr bekommt so viel, ihr bekommt so viel. Und dann auch noch leidenschaftlich verpackt, präsentiert von einem kundigen, motivierten, glücklichen, starken, gut aussehenden, resistenten Team und so weiter und so fort. Freunde, ihr wisst Bescheid. Ich muss kurz dieses Geräusch erklären. Ich habe mir auf den Bauch geschlagen. Es klang wie eine Flitulie, wie heißt das? Egal. Freunde, habt eine schöne Woche. Wir hören uns ganz bald wieder. Ich freue mich schon.